Cristiano Ronaldo investiert bei Chrono24, ist die Geschichte erstmal durch. Da muss man nicht auf die Plattform gehen. Und es gibt auch überhaupt keine Verträge mit den Leuten.
Du kennst doch den ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong. Aber den dritten kennst du nicht. Wir kennen immer nur die Nummer eins. Und das gilt für Marken halt auch. Du musst in irgendetwas besser sein als alle anderen. Ansonsten spielt es keine Rolle.
Was haben Cristiano Ronaldo, Luxusuhren und eine erfolgreiche Markenstrategie gemeinsam?
Richtig.
Sie alle gehören zu Chrono24. Tim Schracke und sein Team haben mit Chrono24 den weltweit größten Marktplatz für Luxusuhren aufgebaut und haben ein Transaktionsvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro jährlich. Ein entscheidender Grund für den Erfolg von Chrono24 ist die Markenstrategie, und Tim hat keine relevante Markenentscheidung ohne seinen Bruder Philipp getroffen, und deswegen habe ich heute beide Brüder zu Gast im Podcast.
Viele Unternehmen denken immer, sie wissen, wie ihre Kunden ticken und warum sie die eigenen Produkte kaufen. In der Realität ist das oft gar nicht so. Wir müssen uns von unseren Wettbewerbern abgrenzen. Wenn wir am Ende nicht in irgendeiner Form eine Ausrichtung haben, mit der wir besser sind als der Wettbewerb, warum soll es uns dann geben? Dann haben wir keine Daseinsberechtigung.
Wir sprechen heute bei Unicorn Bakery über Markenkern, Namensfindung, Investoren wie Cristiano Ronaldo.
Doch Cristiano Ronaldo hat überhaupt kein Commitment abgegeben, was er zu tun hat oder nicht zu tun hat. Und irgendwann fragte er, is there anything I can do for you? Do you want me to make a post? Und er hat eine Post gemacht. Und den mussten wir nicht bezahlen.
Du hörst Unicorn Bakery, und wenn du uns einen Gefallen als kleines Dankeschön für diese Episode machen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal, egal ob auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. In der heutigen Episode dreht sich alles um den Aufbau von Marken. Und dafür habe ich zwei Personen zu Gast. Bisschen untypisches Setup, aber eigentlich ein guter Vorschlag, den Tim Schracke hier mitgebracht hat, Gründer oder Mitgründer und langjähriger CEO von Chrono24, wahrscheinlich dem erfolgreichsten Luxusuhrenmarktplatz der Welt. Und der kam zu mir und meinte, hey Fabian, wir sollten mal mit meinem Bruder Philipp, also in dem Fall Philipp Schracke, zu zweit sprechen. Denn ich habe keine relevante Entscheidung, was Marke betrifft, ohne Philipp getroffen. Philipp war lange bei Flix Head of Brand, und wir alle wissen, wie gut Flix Brand und Marketing gemacht hat. Gerade Markenaufbau und Markenidentität. Und Philipp Schracke ist inzwischen selbstständiger Berater für genau dieses Thema. War, wie gesagt, lange bei Flix, war bei Chrono sehr stark beteiligt, wenn es um Marke ging, und hat vor sehr langer Zeit die Marke Easy Credit mit aufgebaut und betreut. Und heute unterstützt er vor allem Unternehmen, vor allem Startups, bei der Entwicklung und Umsetzung von Marken und Markenstrategien. Deswegen heute ein bisschen anderes Setup. Du hörst Unicorn Bakery. Heute geht es nur um den Aufbau von Marken. Viel Spaß bei dieser Episode. Tim, Philipp, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo, vielen Dank.
Tim, wir fangen mit dir einmal ganz kurz an. Im Intro schon gesagt, Chrono24 gegründet, heute so weltweit führender Marktplatz für den... Sagt ihr eigentlich für den Weiterverkauf oder für den Verkauf von Luxusuhren, oder sagt ihr generell Uhren in der Positionierung?
Der Fokus ist schon Luxusuhren, und wir sind da wirklich auch ein sehr globales Unternehmen, mittlerweile seit deutlich über 20 Jahren. Und das langfristige Ziel ist wirklich, jeden Luxusuhrenliebhaber auf der Welt zu kennen. Wir schätzen, dass so aktuell mehr als die Hälfte der Luxusuhrenliebhaber Chrono24 regelmäßig nutzt. Und wir versuchen auch, langfristig alle Uhren zu kennen. Man kann bei Chrono24 seine persönliche Uhrensammlung hochladen. Und dann ist Chrono24 die Destination-Plattform, die halt für Transaktionen, für Käufer und Verkäufer da ist, um hilft, Uhren zu kaufen oder zu verkaufen. Aber Fokus ist schon ganz klar der höherpreisige Luxusbereich. Wobei Luxusuhren auch bei ein paar hundert Euro schon anfangen können.
Ich wollte gerade fragen, ich als Apple Watch-Träger, du musst mir einmal kurz trotzdem die Definition von Luxusuhr in eurem...
Eine ganz scharfe Definition gibt's da nicht. Das wird in erster Linie über die Marke festgemacht. Aber es gibt auch sehr hochwertige Marken, wie beispielsweise Omega. Aber wenn man da eine Uhr kauft, die vielleicht 40, 50 Jahre alt ist, dann kann man da auch da Uhren im höheren dreistelligen Bereich finden, die man sicherlich schon als Luxusuhr zählt.
Wie viele Luxusuhren werden pro Jahr generell verkauft, und wie viele davon würdest du sagen, kommen über die Chrono24-Plattform?
Also das Handelsvolumen von Luxusuhren, das liegt ungefähr zwischen 35 und 40 Milliarden Euro pro Jahr weltweit an neuen Luxusuhren. Und da kommen nochmal circa 20 Milliarden bis 25 Milliarden Euro Handelsvolumen von gebrauchten Uhren dazu. Also das Gesamtvolumen liegt dann ungefähr bei 60 Milliarden Euro. Und über Chrono24 werden mittlerweile deutlich über 1 Milliarde Euro gehandelt jährlich.
Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wo hat das mal alles begonnen? Wir wissen jetzt, okay, deutlich über 1 Milliarde wird bei Chrono24 gehandelt. Wo hat das mal ursprünglich begonnen?
Naja, wenn man ganz früh anfängt, bei mir hat es auf dem Sofa mit eBay begonnen, wo ich früher viel Zeit verbracht habe, um nach Luxusuhren zu suchen und immer das Gefühl hatte, dass das nicht die finale Antwort darauf sein sollte, wie man im Internet Luxusuhren kauft oder verkauft. Und dann kam irgendwann der Wunsch, das selbst zu machen mit meinen Gründerkollegen. Wir haben dann 2010 damit angefangen und dann die Marke Krone 24 gesehen, die es schon länger gab. Und haben uns dann entgegen der ursprünglichen Planung, ein Unternehmen zu gründen, dafür entschieden, die Marke Krone 24 und die bisherige Plattform zu kaufen und darauf basierend das Unternehmen aufzubauen.
Philipp, du bist am Ende Experte für Marken und hilfst Startups und allgemein Firmen. Und ihr habt auch sehr viel bei Krone 24 zusammen gemacht. Und Tim meinte zu mir im Vorgespräch immer, ich habe keine relevante Markenentscheidung ohne Philipp getroffen. Liegt nicht nur daran, dass ihr Brüder seid, gehe ich davon aus, aber hat vielleicht auch dazu beigetragen, warum das Vertrauen so groß ist. Aber wenn du jetzt unabhängig so davon wirklich mal außen vor lässt, die Vergangenheit mit Tim und Krone 24, die es gibt, wie bewertest du für einen Luxus-Uhren-Marktplatz den Markennamen Krone 24?
Also das jetzt natürlich unabhängig zu bewerten, ist schwierig, weil ich mich schon so lange damit beschäftige. Und die Frage ist natürlich fair. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass die Marke, die dann Teil der Gründung war, Krone 24 ist, haben sich natürlich schon gefragt, ist es der richtige Name für eine Luxusmarke? 24 deutet ja schon eher an rund um die Uhr, online und vielleicht bei manchen Leuten sogar günstiger. Aber bei Uhren passt natürlich über die 24, weil das auch einfach ein Symbol für die Zeit ist. Und ich glaube, die spannendste Frage, die sich dann damals gestellt wurde, war, machen wir jetzt eine neue Marke, entwickeln wir jetzt was Neues, was es noch nicht gibt, oder übernehmen wir den Markennamen, der schon im Markt bekannt ist? Und ich tue mich immer schwer damit, wenn gerade aus so einer Marketing-Sicht gibt es oft so die Leidenschaft oder das Bedürfnis, was Neues zu machen, was zu verändern, was Eigenes zu entwickeln. Aber oft sind etablierte Marken so bekannt und so stark und es hat einen viel, viel größeren Wert, das fortzusetzen, was schon da ist, als jetzt auf Teufel komm raus, einen neuen Markennamen zu entwickeln. Wenn man jetzt bei Null angefangen hätte, hätte man vielleicht einen anderen genommen, der nicht so dieses Online 24/7 im Namen hat. Aber also meine Empfehlung war auch, es auf jeden Fall nicht zu ändern und eher das Guthaben, was diese Marke schon hat, zu nutzen und bei Krone 24 zu bleiben.
Wir hatten sie in der Schublade, die Marke, die es eigentlich dann werden sollte, weil auch wir unsere Fragezeichen mit diesem Markennamen hatten, weil es, wie du gerade gesagt hast, eben nicht perfekt zu Luxus passt.
Ich habe das nicht gesagt, ich habe eine Frage gestellt. Halt, stopp.
Und dann haben wir, also wir hatten wirklich massive Bauchschmerzen mit der Marke und haben dann eine neue Marke auch konzipiert. Und dann habe ich ganz früh 2010 bin ich ein bisschen rumgereist nach Asien und Amerika und habe da unsere wichtigsten Kunden besucht, also relevante Uhrenhändler, die alle total begeistert und geflasht von diesem Markennamen waren. Wie gut passt dieser Name denn zu dem Thema? Und da habe ich eigentlich gedacht, naja, dann hätte es ja eigentlich die Krone 12 sein müssen, wenn man wirklich das Uhrenthema im Fokus hat. Und eine interessante Erfahrung, die ich dann gemacht habe, dass dieses Thema 24 ein deutschsprachiges Thema ist. Das ist sehr relevant in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Aber außerhalb des deutschen Sprachraums hat die 24 nicht dieses Markenimage, wie es bei uns hat. Und naja, der Köder soll dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und deswegen haben wir uns auch natürlich nach intensiven Gesprächen, die wir hatten, und entschieden, an dem Namen festzuhalten, weil er auch einfach global schon 2010 eine relativ große Bekanntheit hatte. In der Schweiz, wo ein Großteil der Uhrenindustrie natürlich herkommt, wo die Uhren hergestellt werden, gerade da hätten wir gerne einen anderen Namen gehabt, weil wir da so insbesondere Sorge hatten, wie sieht das die Uhrenindustrie, wenn wir mit ihnen über Zusammenarbeiten sprechen, die auch lange gedauert haben und auch immer noch nicht ganz einfach sind. Aber letztendlich glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war. Und genau wie Philipp gerade gesagt hat, jeder hochrangige Marketingverantwortliche bei uns im Unternehmen in den letzten 15 Jahren hat das irgendwann mal auch auf die Tagesordnung gebracht, da mal drüber zu sprechen. Aber alle haben am Ende erkannt, der Markenname ist mittlerweile so stark. Und gerade in Asien gelten Markennamen mit Zahlen drin, auch als glücksbringend, so dass wir uns da entschieden haben, so weiterzumachen. Weil Krone 24 ist wirklich ein sehr globales Unternehmen. Ist wahrscheinlich eines der globalsten Internet-Startups in Deutschland, aus Deutschland. Wir sind in fast allen Ländern Marktführer. Also nicht nur so, dass hin und wieder mal ein Visit aus dem Land kommt, sondern auch Märkte wie Japan, USA sind bei uns sehr, sehr relevant. Also Japan ist mittlerweile, glaube ich, der drittstärkste Sellermarkt auf Krone 24.
Ich habe die Uhr tatsächlich über Krone 24 in Japan gekauft. An die wäre ich ganz sicher nicht gekommen. Die gibt es nicht mehr, war eine gebrauchte und war nur in Japan verfügbar. Hätte ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass ich meine Uhr von einem Juwelier in Japan kaufe, aber das wäre sonst nicht passiert. Vielleicht nochmal einmal zum Namen, weil das ist immer so dieser Impuls, weil man vielleicht heute sagt, wenn ich jetzt nochmal das neu entwickeln würde, dann hätte ich einen zeitgeistigeren Namen oder irgendwie was Moderneres. Und das ist immer so der Impuls, ach komm, wir machen das mal neu und geben dem Ganzen einen neuen Namen. Aber es gibt so viele Beispiele. Wer heute eine Bank gründet, der würde die niemals Commerzbank nennen und sagen, wir schreiben das Commerz gleich mal in den Namen rein. Oder wer heute ein Tech-Unternehmen gründet, weiß ich auch nicht, ob man sagen würde, Apfel ist irgendwie der beste Name, um jetzt irgendwie moderne Technologie zu verkaufen. Aber es ist immer wichtiger, sich anzugucken, wie etabliert ist die Marke schon und sie steht nicht dafür, was im Namen steht. Das ist am Ende ein Begriff, der ist nicht ganz unwichtig, gerade wenn einen überhaupt noch keiner kennt, dann ist der Begriff schon stark darin, schnell zu erzählen, was ich mache. Aber am Ende kommt es viel mehr darauf an, wofür steht man denn bei den Kunden, was kann man besser als andere. Und da sollte man Markennamen nicht wechseln, es sei denn, man muss.
Ich muss trotzdem fragen, was war die Alternative, die in der Schublade geblieben ist?
Die war rückblickend auch gar nicht so spektakulär, das wäre Timepieces gewesen. Und was wahrscheinlich auch rückblickend kein guter Markenname gewesen wäre, weil er zu generisch ist und sich dann auch nicht so stark aufladen lässt.
Deswegen die Frage an ich will eigentlich, ist alles verleitet mich Phil zu sagen statt Philipp.
Nein, tatsächlich.
Geht auch. Frage an Philipp, was macht einen guten Markennamen? Also worüber muss ich denn nachdenken, wenn ich jetzt heute da sitze und sage, okay, ich gründe eine neue Firma. Wie viel drüber nachdenken ist zu viel und wie viel ist aber auch nötig?
Ja. Es ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also das ist eine eigene Disziplin, da gibt es eigene Agenturen, die sich nur damit beschäftigen, Naming zu machen und die entwickeln einen Markennamen. Also das Allerwichtigste und Simpelste, an das man manchmal gar nicht denkt, ist, der muss erstmal nutzbar sein. Also ich darf nicht in irgendeiner Form Probleme damit kriegen, weil er schon irgendwo verwendet wird oder falsch verstanden werden kann. Also einmal muss man so ein paar technische Dinge irgendwie sicherstellen, dass der Name wirklich verfügbar ist. Gibt es die Domains und verletze ich da nicht irgendwelche Markenrechte? Und wenn man sich dann damit beschäftigt, sich Namen auszusuchen, spielen eigentlich zwei Dinge eine Rolle. Ich kann entweder sagen, ich gehe ins Deskriptive und ich nehme einen Namen, der irgendwie beschreibend ist. Wir kaufen dein Auto.de, viel beschreibender geht's kaum. Ich war lange Zeit bei Flix, ursprünglich ein Wettbewerber, später gemerged. Mein Fernbus, auch extrem deskriptiver Name, sagt sofort, was das Produkt ist. Also das sind Namen, die gerade für junge Startups und junge Firmen sehr gut funktionieren, weil sie sofort erklären, was man macht. Man muss nicht irgendwie noch drei Sätze hinterher sagen, was übrigens unsere Kategorie und unser Produkt ist. Aber das ist nicht so sehr ein Markenname, der sich langfristig verändern lässt oder auch emotional gut aufladen lässt, weil man immer für diesen direkten Begriff steht. Wenn man Notebooks billiger ist, dann verkauft man Notebooks und tut sich schwer, andere Sachen zu verkaufen. War bei Krono ja auch mal ein Thema. Will man mal in die Richtung Juwelier, Schmuck etc. gehen und funktioniert das dann unter Krono 24? Das heißt, man muss eigentlich diese Entscheidung treffen, entweder geht man in einen eher generischen Namen und kann den freigestalten und kann sich überlegen, wofür will ich stehen, was können wir besser. Das muss man dann aber auch machen, da muss man dann noch Arbeit reinstecken. Oder nimmt man was Deskriptives, was das sofort kommuniziert, aber ein bisschen weniger emotional und ein bisschen weniger flexibel ist für die Zukunft.
Tim, nochmal zurück zu dem Kauf des Namens. Was waren die Punkte, weswegen ihr gesagt habt, okay, du hast gesagt, der war schon bekannt, aber was hat den Namen bekannt genug gemacht und etabliert genug zu sagen, okay, es macht doch mehr Sinn, darauf aufzusetzen?
Na, Marktplätze sind ja ganz klassische Winner-Takes-It-All-Geschäftsmodelle und das war uns bewusst. Ich habe auch neben einer Uhrenleidenschaft auch eine große Leidenschaft für Marktplätze. Und bei uns stand dann die Frage, wollen wir gegen Krone 24 antreten? Oder wollen wir Krono 24 kaufen? Da ging es ja nicht nur um die Marke, sondern in erster Linie um die Plattform, beziehungsweise in erster Linie um die Kunden auf der Plattform. Die technologische Basis der Plattform, die war für uns nicht besonders viel wert, muss man ganz offen sagen. Die hatten wir auch am Tage der Akquisition schon wesentlich neu entwickelt und konnten die dann sehr schnell auch austauschen. Nicht komplett, aber teilweise. Und über den Markennamen haben wir gerade schon gesprochen. Da hatten wir ja auch unsere Fragezeichen. Aber das Hauptthema war einfach die Nutzer. Und in der Kalkulation, wir haben den Preis, den wir für das Unternehmen zahlen mussten, als extrem hoch eingeschätzt damals und haben ihn dann in erster Linie damit rechtfertigen können, dass wir keinen Wettbewerber haben. Also der größte Nutzen für uns.
Also das, was ihr am Ende wirklich bezahlt habt, habt ihr als hoch empfunden und das war die Argumentationskette, warum ihr es gemacht habt.
Genau. Und okay. Wir haben lange diskutiert. Wir haben ungefähr 9 Monate verhandelt und auch 9 Monate intern diskutiert, ob wir es wirklich machen wollen oder gegen das Team antreten. Wir waren auch bereit. Wir hatten auch die Finanzierungszusagen von unseren Investoren, dagegen anzutreten. Das hätten wir uns auch zugetraut. Aber wir haben am Ende kalkuliert, wie teuer ist es, einen nicht gerade schlechten Mitbewerber zu haben, den man erstmal aus dem Markt drängen muss. Und bei Marktplätzen ist das nicht so ganz trivial. Ja? Der erste hat sehr viel Spaß im Markt, beim zweiten reicht es so gerade noch und alle anderen tun sich schwer. Und das war am Ende dann die rationale Lente zu sagen, wir geben das Geld aus. Und da mussten wir natürlich noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, als hätten wir jetzt selbst gegründet. Aber wir haben es nicht bereut. Wir glauben, dass es absolut der richtige Schritt war. Und dann wirklich auch freie Bahn zu haben und uns lange Zeit auch nicht mit Wettbewerbern rumschlagen müssen. Also eBay war zwar so unser originärer Antrieb, das Ganze zu tun, aber eBay war lange Zeit in dem Segment Luxusuhr nicht so präsent und aktiv, wie man sie heute jetzt vielleicht wieder wahrnimmt.
Kannst du eine Größenordnung in den Raum stellen, was ihr damals bezahlen durftet, musstet?
Also es war ein Unternehmen, was noch nicht mal eine Gesellschaft hatte, keine GmbH, keine Mitarbeiter. Es gab zwei Gründer, die das nebenher gemacht haben, aber hocheffizient. Und es war siebenstellig. Für etwas, was eigentlich so ein Hobbyprojekt war. Und das ist uns schon schwer gefallen. Aber am Ende würde ich sagen, war es wahrscheinlich für beide Seiten ein fairer Deal. Die beiden, die das bis dahin gut gemacht haben, die hätten das wahrscheinlich auch nicht in der Kapazität dann weiterentwickeln können. Und ich glaube auch, die hätten gegen uns verloren, wenn wir gegen sie angetreten hätten. Wir hätten wahrscheinlich mehr Geld ausgeben müssen, um das zu erreichen, was wir dann nach 2-3 Jahren erreicht hatten. Aber wir waren uns sicher, dass wir es geschafft hätten.
Das heißt, grundsätzlich habt ihr euch dafür entschieden, dass wir nicht eine neue Marke von 0 auf 1 bauen müssen, sondern wir können so bei 0,5 vielleicht anfangen und von da aus weiterdenken, um es von 0 auf 1 zu bekommen.
Genau, genau. Aber es waren natürlich auch ein paar andere Themen, das Logo, auch wie die Marke aufgeladen war, da war schon noch eine ganze Menge zu tun. Also Marke ist ja viel, viel, viel mehr als der Markenname. Und da haben wir da schon auch dann viel Zeit reingesteckt und zunehmend auch mit dem Wachstum des Unternehmens uns immer mehr Gedanken gemacht und auch festgestellt und erkannt, dass in dem Markenname auch ein sehr großer Wert steckt.
Das Wort oder der Begriff, die Bezeichnung Marke aufladen ist jetzt mehrmals gefallen. Und ich glaube, um das trotzdem mal, sind so Sachen, wo man weiß, okay, die passieren über Zeit, aber es ist manchmal gar nicht so einfach, die sauber aufzugliedern und perfekt immer alles zu benennen. Ich finde, das ist so ein Begriff, der häufig fällt, der aber echt trotzdem ein bisschen komplexer zu erklären und umfassender zu beschreiben ist. Trotzdem, Philipp, was würdest du sagen, sind alles die wichtigsten Schritte, um eine Marke aufzuladen und ab wann mache ich mir Gedanken darüber?
Ja, das ist eine gute Frage. Und genau wie du sagst, es klingt wie so ein Buzzword, wo man erstmal sagt, hey, wir wollen eine Marke aufladen und alle nicken sich irgendwie zu und man weiß vielleicht gar nicht, worüber man spricht. Am Anfang, wenn ein Unternehmen entsteht, also der Marketer würde wahrscheinlich aus so einer Leidenschaft heraus sagen, am besten ist, man fängt mit einer Markenstrategie an, man weiß schon, wofür man steht, man entwickelt die aus, man hat eine Positionierung und man weiß, wie man das erlebbar machen will, dann an den Touchpoints auf der Webseite oder im Kundenservice. Wenn man ehrlich ist, so früh fängt das in der Regel nicht an. Die meisten Gründer, die meisten Unternehmen, die starten mit einer Produktidee, die haben eine Vision und sagen, in diesem Markt können wir was bewegen. Da haben wir ein Produkt, was Nutzen stiftet und wir glauben, dass das auch Anklang findet. Und was die Marke angeht, braucht es in dem Moment, wie wir es eben schon gesagt haben, es braucht einen Namen, der funktioniert, sodass mich die Leute auch wiedererkennen und dass ich irgendwie durchdringen kann. Aber die wenigsten Unternehmen starten in dieser ganz frühen Phase mit einer wirklichen Markenstrategie, die man dann irgendwie umsetzen würde, um dann die Marke, wie man so schön sagt, aufzuladen. Sondern am Ende sind es die Gründer, die eine Idee haben von einem Markt und von einem Produkt, was sie entwickeln wollen und das umsetzen. Und bei Marke spricht man immer darüber, das wirkt auf eine Weise nach innen, dass es dem Unternehmen Struktur und Orientierung gibt, können wir gleich noch drüber reden, und nach außen in den Markt. Und dieses Wirken nach innen, was eine Marke leisten kann und auch in jedem Unternehmen leisten sollte, das machen am Ende am Anfang die Gründer selbst. Die Gründer, die haben eine Vision, die stehen für was und jeder, der an dem Thema mitarbeitet, der kennt die Person und der weiß, der Tobi, der hat eine Vision und die ist, wir haben das flexibelste Produkt, jetzt mal als Beispiel, und dann setzt das dieses Gründerteam auch so um und jeder arbeitet mit und alle wissen, das sind die Prämissen, mit denen wir unsere Produkte bauen, so wollen wir erfolgreich werden und dann merkt man auch, dass das Ganze funktioniert. Und da braucht es eigentlich gar nicht noch eine aufgeschriebene Markenstrategie, weil die steckt in den Leuten drin. Aber irgendwann wird das Unternehmen größer und dann entstehen unterschiedliche Teams, die an unterschiedlichen Themen arbeiten und dann fängt es leider an, auch ein bisschen in Richtung Silo zu gehen. Dann gibt es ein Marketing, was sich mit der Vermarktung beschäftigt, eine Produktentwicklung, Sales, After Sales oder Kundenservice. Und dann kann irgendwann der Moment entstehen, wo die Leute nicht mehr so viel miteinander zu tun haben, jeden Tag oder jeden Tag mit den Gründern Kontakt haben, dass sie vielleicht gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich das, was uns auszeichnet? Was ist das, wo wir alle gemeinsam dran arbeiten? Und das ist der Punkt, wo man sich dann wirklich mal damit beschäftigen sollte. Wir brauchen mal eine Markenstrategie, wir brauchen mal eine Positionierung, damit alle wissen, woran wir arbeiten. Entwickeln wir hier gerade die günstigsten Produkte oder haben wir die beste Qualität und die tollsten Features? Oder haben wir irgendwie die größte Bandbreite an Leistungen, damit das zusammenstimmt? Denn das Schlimmste, was einem Unternehmer passieren kann, ist, wenn das Produkt was entwickelt und Marketing vermarktet es auf eine ganz andere Art und Weise und erzählt vielleicht Geschichten über Themen, die mit dem Produkt und mit den USPs, also mit dem, was am Ende die Gründe sind dafür, dass meine Kunden mich kaufen, gar nicht so viel zu tun hat. Und das ist an der Zeitpunkt, wenn das Unternehmen größer wird, dass es auch nach intern diese Steuerung, diese Struktur braucht, damit die unterschiedlichen Teams und damit die unterschiedlichen Funktionen wissen, was ist eigentlich das, was uns auszeichnet? Warum kaufen uns unsere Kunden? Oder vielleicht auch, warum kaufen uns unsere Kunden noch nicht? Und das kann dann eine Marke im ersten Schritt mal nach innen leisten, dass es dann dem Unternehmen Orientierung gibt. Es ist nicht nur eine Kommunikation nach außen, es ist dann der nächste Schritt. Wie kommuniziere ich das an meine Kunden? Wie baue ich Bekanntheit auf? Aber der erste Schritt bei einer Markenentwicklung ist eigentlich immer zu verstehen, wofür stehen wir? Was sind eigentlich die Gründe, warum unsere Kunden uns kaufen und das überall umzusetzen?
Ab welchem Zeitpunkt hattet ihr das Gefühl bei Krono, dass ihr das vielleicht auch mal mehr zu Papier bringen müsst, was ihr da eigentlich denkt und vorhabt und nicht mehr einfach nur über, wir sind das Gründerteam und sprechen mit unserem Team eh regelmäßig genug, dadurch transportiert sich der Markenkern?
Es war gar nicht so sehr der Wunsch, das auf Papier zu bringen, der gekommen ist, sondern irgendwann ist uns wirklich bewusst geworden, dass wir die Marke mehr steuern müssen und nicht einfach laufen lassen dürfen. Und ich glaube, das ist schon so nach 2 Jahren nach Gründung oder nach Übernahme der Marke ist uns immer mehr bewusst geworden, dass da ein wahnsinniger Wert drin steckt. Wir haben auch gemerkt, dass wir nicht nur Nutzer hatten, sondern auch viele echte Fans, die seit vielen Jahren das Produkt schon genutzt haben. Und dann haben wir schon gemerkt, so, hey, da müssen wir uns schon noch Gedanken machen, welche Emotionen sollen denn damit verbunden sein? Wir hatten da ein paar Themen, die auch uns wichtig waren, die wir sicherlich auch schon mit reingebracht haben, aber auch Themen, die wir vielleicht gerne stärker reingebracht hätten, die noch gar nicht so stark in der Marke verankert waren. Und ich denke mal, dass das so dann 3-4 Jahre nach der Übernahme wahrscheinlich einen Tacken zu spät der Punkt war, wo wir das dann angegangen haben, und es ist uns auch nicht leicht gefallen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir im Gründerteam auch etwas unterschiedliche Herangehensweisen bei diesem Thema hatten, und der erste dritte Anlauf hat dann funktioniert. Wir haben dann eine Agentur zu uns geholt, mit der wir das gemacht haben, und da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Formate. Wir haben uns dann am Anfang für so einen archetypischen Ansatz entschieden. Da versucht man wirklich die Marke wie einen Mensch zu positionieren. Und das hat dann in dem Workshop auch ganz gut geklappt. Und als wir dann die PowerPoint bekommen haben, haben wir auch gedacht, so ja, passt. Aber wir haben einfach gemerkt, wir sind's nicht. Und wir haben es damit auch nicht in die Köpfe unserer Kollegen reinbringen können. Und das war ein absoluter Rohrkrepierer. Und dann haben wir das nach einem Jahr nochmal probiert mit der anderen Agentur, die witzigerweise wieder denselben Ansatz gewählt hat. Etwas andere Teilnehmer in dem Workshop. Überraschenderweise kam ein komplett anderes Ergebnis raus. Und es hat wieder nicht so richtig funktioniert. Es war wieder so, dass wir gemerkt haben, ja, wir stehen so dahinter, hinter dieser PowerPoint im Ergebnis. Aber wir haben es nicht gelebt. Wir haben es nicht in die Köpfe reingekriegt, unserer Kollegen, erst recht nicht in die Köpfe unserer Kunden. Und dann haben wir irgendwann, Philipp und ich, lange drüber gesprochen. Und dann hat mir Philipp einen Kontakt zu sicherlich einer der nicht günstigsten, eine der teuersten Agenturen, die sich ausschließlich auf das Thema Marke konzentriert haben. Also keine Marketingberatung, wirklich eine Agentur, die nur Marke macht. Und mit denen haben wir dann einen sehr intensiven, langen Workshop-Prozess über ein halbes Jahr gemacht. Und da kam dann auch ein Ergebnis raus, wo wir auch viele, viele Mitarbeiter mit einbezogen haben, viele Workshops, wo wir dann gesagt haben, okay, das sind wir und das funktioniert. Und ich glaube, das war dann am Ende 7-8 Jahre nach Gründung. Also schon eine ganze Weile. Aber dann haben wir auch sehr schnell gemerkt danach, wie schwierig es ist, obwohl wir alle dahinter standen, also es alle geglaubt haben, wie schwierig es ist, das dann noch wirklich in die Köpfe reinzukriegen. Weil genau das, was Philipp gesagt hat, viele Mitarbeiter haben nicht mehr diesen regelmäßigen Kontakt zu den Gründern, wissen nicht mehr, wie wir ticken, wie wir denken, und ist ja auch nicht so, dass da nur eine Person war, wir waren drei Gründer. Und zwei davon, die sich auch diese CEO-Rolle geteilt haben, die natürlich auch teilweise etwas unterschiedliche Perspektiven hatten, die beide natürlich in der Marke dann auch mit verankert werden sollen. Deswegen war es dann irgendwann auch wichtig, das zu formalisieren. Aber es ist ein langer Prozess und ich glaube, man muss das wirklich über Jahre hinweg immer wieder kommunizieren, in die Köpfe reinbringen, bis es dann irgendwann auch mal hängen bleibt und funktioniert.
Und das vielleicht, deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich in diesem Schritt, also wenn man das entwickelt, so viel Zeit nimmt und das intern macht. Also ich glaube, das größte Problem oder die größte Herausforderung bei den ersten beiden Ansätzen, die ihr gewählt habt, war eben diesen Archetypenansatz, den, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist recht simpel, da gibt's gewisse Modelle, dass man sagt, man kann der Herrscher sein oder man kann der Clown sein oder der Magier. Und das sind dann so die Emotionen, die man mit der Marke verbindet. Und so will man dann seine Marke präsentieren und erhofft sich dann, dass die Kunden das ansprechend finden. Es klingt erstmal total simpel und es ist ein sehr, sehr einfacher Prozess. Das kann man relativ schnell machen. Das Problem ist nur, man nimmt sich am Ende in irgendeiner Form ein Modell, was von außen kommt und was nicht aus dem Unternehmen selbst heraus entwickelt ist. Und der große Unterschied, und deswegen war der dritte Prozess bei euch auch aufwendiger, weil es aus dem Unternehmen entwickelt wird. Und so mache ich es auch, dass erfolgreiche Marken, wenn die entwickelt werden, dann redet man nicht nur mit Leuten aus dem Marketing. Das sind übrigens manchmal nicht mal die interessantesten Gespräche, sondern die interessanten Gespräche hat man mit der Produktentwicklung, mit Sales und sagt, hey, warum seid ihr denn bisher erfolgreich? Was glaubt ihr? Was sind die Gründe, warum eure Kunden euch kaufen? Oder führt auch Gespräche mit echten Kunden und sagt, sag mal, warum habt ihr euch damals eigentlich dafür entschieden? Warum hast du gekauft oder nicht gekauft? Und da lernt man so viel. Und viele Unternehmen denken immer, sie wissen, wie ihre Kunden ticken und warum sie die eigenen Produkte kaufen. In der Realität ist das oft gar nicht so. Man hat oft intern so ein Wunschbild, dass man sagt, wir hätten gerne, dass das der Grund ist, warum man unsere Produkte kauft, und stellt dann aber in so einem Prozess fest, der Hauptgrund ist eigentlich ein leicht anderer. Und das für sich zu verstehen und dann so aus dem Unternehmen selbst mit Einbindung aller Bereiche von Produktentwicklung über Marketing, über Sales, entsteht dann so eine Erkenntnis, was wirklich der Kern der Marke ist. Und das kann man dann, und da sind wir dann wieder bei dem Begriff Aufladen, wenn man diese Erkenntnis, was einen erfolgreich macht und wovon man überzeugt ist, was einen dann auch in Zukunft erfolgreich machen wird, wenn man das dann aktiv spielt, wenn man sagt, hey, das ist dann auch unsere Guideline für die Produktentwicklung der Zukunft. Das muss in unserer Kommunikation stattfinden, weil wir wissen, das ist der Grund, warum wir eigentlich erfolgreich sind. Und das wollen wir jetzt multiplizieren. Und das ist dann dieses Aufladen einer Marke, dass man sagt, es gibt so zwei, drei Faktoren, die für unseren Erfolg grundlegend sind. Und die wollen wir jetzt überall stattfinden lassen, damit unsere Kunden das noch mehr erleben. Das ist am Ende das, was es ausmacht.
So haben wir das dann auch gemacht. Ja? Genauso, wie Philipp es gesagt hat, wir haben unsere Kunden interviewt und nicht nur in einem Land, wir haben sogar unterschiedliche Regionen genommen. Kunden in Asien, Kunden in den USA, Kunden in Europa. Mit Kunden meine ich jetzt Privatkäufer. Dann das Gleiche noch mit Händlern gemacht, die ihre Uhren über Chrono24 anbieten. Wir haben auch die Hersteller interviewt. Und das ganze Wissen haben wir dann konsolidiert, haben dann mit vielen Kollegen auch zusammengearbeitet in diesen Workshops, waren riesige Workshops mit 20 Teilnehmern, sodass auch HR, selbst Finance, Produktentwicklung alle am Tisch saßen. Wir haben uns intensiv auch unseren Wettbewerb angeschaut, was ja auch in vielen Prozessen nicht so intensiv berücksichtigt wird, weil man will sich auch so positionieren, dass man irgendwo unterwegs ist, wo man Platz hat und nicht auf den Füßen seines Wettbewerbers stehen. Und daraus ist dann eine Positionierung geworden, wo wir alle dann auch gemerkt haben, hey, genau so sind wir. Ja? Also so. Und das war am Ende bei Chrono24 die Überlegung, dass wir uns wirklich genau diametral anders positionieren wollen wie die Uhrenmarken. Ja? Die Marken haben natürlich eine gewisse Exklusivität, auch durch diese Luxuspositionierung, durch den Preispunkt. Ich weiß nicht, wie gut du dich da so auskennst, aber da fühlt man sich ja teilweise noch nicht mal gut, in so einen Laden reinzugehen, also in so eine Rolex-Boutique reinzugehen. Da muss man ja teilweise auch erstmal reingelassen werden. Also eine sehr, sehr, sehr große Distanz, die auch ganz bewusst aufgebaut wird, weil man ja diese Exklusivität erhalten möchte. Und uns war es dann sehr wichtig, dass wir eine große Nähe zu unseren Kunden haben. Also diejenigen, die sich dann in den Boutiquen vielleicht gar nicht so wohl fühlen, haben gesagt, hey, wir sind für alle offen. Ja? Bei uns musst du auch nicht 7, 8 Jahre warten, bis du deine Wunschuhr bekommst, was ja in vielen Boutiquen der Fall ist. Bei den wirklich nachgefragten Modellen. Bei uns kriegst du die sofort. Ja? Du musst vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, wenn die Marktpreise halt entsprechend sind. Und so haben wir dann die Marke geformt und dann auch über einen vielen sehr aufwendigen, langjährigen Prozess versucht, das in die Köpfe der Mitarbeiter und unserer Kunden dann auch reinzubekommen. Da hat uns Philipp dann ja auch teilweise in den Projekten geholfen. Und das ist viel Arbeit. Ja? Und da braucht man einen langen Atem und eine große Überzeugung, dass man auf dem richtigen Weg ist, weil es ein langer Weg ist.
bei dieser Phase, was würdet ihr sagen, waren so die Punkte, wo ihr am häufigsten oder am stärksten unterschiedlicher Meinung wart?
Also bei uns ganz konkret, das war jetzt gar nicht so sehr Philipp und ich, aber im Unternehmen war es immer eine sehr ausgeprägte Diskussion, inwieweit Krono24 eine Luxusmarke ist. Ja, wir bieten natürlich als Plattform die Bühne für Luxusmarken, die teilweise, insbesondere wenn du jetzt an Marken wie Patek Philippe oder Audemars Piguet oder Richard Mille denkst, die wirklich im absoluten High-End-Luxus sind.
Ja. Für alle, die es nicht wissen, da kann so eine Uhr auch mal schnell sechsstellig kosten.
Ja, also es gibt Marken, ich habe mal mit einem Marken-CEO gesprochen, der sagte, ja, unsere Uhren sind für Menschen, die sich eine Yacht gekauft haben und denen dann damit langweilig geworden ist. Und da können die Uhren noch siebenstellig kosten. Und das sind natürlich die Marken, die du bei uns siehst. Und da wollen wir uns natürlich auch zurückhalten. Wir wollen ja mit diesen Marken auch nicht konkurrieren. Ja? Und deswegen war das immer eine sehr schwierige Frage. Krono24 ist sicherlich eine Premium-Marke. Und ich will auch offen dazu sagen, ich bin ja seit letzten Jahres nicht mehr operativ im Unternehmen tätig und so eine Marke entwickelt sich da immer schrittweise weiter. Also wenn ich jetzt über Marke rede, dann rede ich natürlich auch über die Zeit, wo ich dann dafür auch verantwortlich war. Das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass es da natürlich auch nochmal aktuelle Entwicklungen gibt, die jetzt nicht Teil hier dieses Gesprächs sind.
Und vielleicht eine Sache noch, weil du es gerade schon angesprochen hast, das Thema Luxus. Eine Diskussion, die dann auch oft geführt wurde, nicht nur ist man Luxus oder nicht, sondern welche Art von Luxus, also der Begriff nimmt man immer und verbindet immer damit, Luxus ist in irgendeiner Form vielleicht teuer oder hochwertig. Aber es gibt ja so diesen klassischen alten Luxus, wo man jetzt vielleicht irgendwie an Rotweine denkt und auch an hochpreisige Uhren oder Yachten oder teure Autos. Aber es gibt auch einen modernen Luxus. Es gibt auch einen Luxus von Leuten, die T-Shirts und Shorts tragen und Flipflops. Und die sehen eben nicht so aus, wie man sich so den klassischen Uhrenkäufer vorstellt. Und wenn man sich an so eine Person jetzt denkt und die würde jetzt vor einem Juwelier stehen in Shorts und Flipflops und sagen, ich würde jetzt gerne meine Uhr kaufen, wie Tim eben schon gesagt hat, entweder fühlt man sich so ein bisschen unwohl und denkt, lassen die mich hier überhaupt rein oder wie behandeln die mich? Muss ich erstmal zeigen, dass ich eigentlich würdig bin oder in der Lage bin?
Bei Patek Philippe beispielsweise, da musst du erstmal idealerweise andere Uhren kaufen, dass du überhaupt mal in dem Laden bedient wirst. Und auch dann kriegst du nicht die Uhr, die du haben willst, sondern dann wird dir mal nahegelegt, vielleicht mal Uhren zu kaufen, die du erstmal gar nicht haben willst, um dich da mal langsam ranzutasten. Und wenn du mit deiner, wir nennen die ja gar nicht Uhr, was du da trägst,
das ist Apple Watch für alle,
der Computer am Handgelenk, der ja auch seine Rechtfertigung hat, muss man ja ganz klar sagen, da wirst du teilweise in den Läden gar nicht bedient. Und das halten wir auch nicht für richtig. Wir glauben, dass da eine Nähe zu allen Kunden möglich sein sollte und jeder sollte die Chance haben, auch Uhren zu kaufen, wenn er sich dafür oder wenn sie sich dafür interessiert.
Ja, ganz anderes Thema, aber ich habe gestern einen Post von Daniel Abt gelesen, der ja selbst Supersportwagen am Ende dann nach seiner Motorisierung verkauft. Der meinte, hey, das ist im Automarkt jetzt inzwischen so, dass Sportwagen oder wieder verkauft werden und nicht verteilt. So, und das ist eine sehr große Parallele, ne? Dass sonst du für den GT3 RS zum Beispiel irgendwie vielleicht noch zwei andere Porsche vorher kaufen musstest, bevor du überhaupt da in Betracht gezogen wurdest. Und es scheint sich gebessert zu haben. Ich bin kein Käufer von Supersportwagen, deswegen kann ich das nicht sagen, aber schauen wir mal, wie sich das in dem
Der Schein dieser Super-Exklusivität, der soll natürlich noch aufrechterhalten werden, aber ich weiß auch von einigen Kollegen, Bekannten, die in der Motorsport- oder High-End-Luxus-Auto-Industrie arbeiten, dass die Uhrenindustrie da oft auch ein großes Vorbild immer war, weil die halt diese Exklusivität wirklich perfekt gespielt haben.
Du warst, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit deinem Punkt, aber war noch gerade bei dem nicht reingelassen werden oder sich unwohl fühlen.
Genau, so ein bisschen ist ja die Frage, gerade jetzt die jüngeren oder die neueren Zielgruppen, die interessieren sich dann oft für Uhren eher aus so einer Leidenschaft heraus. Es gibt natürlich klassisch immer bei Luxusprodukten so dieses, es ist ein Prestige, ein Statussymbol und deswegen will ich dann vielleicht haben, um irgendwie was darzustellen. Aber viele interessieren sich einfach dafür, weil sie eine Leidenschaft haben und sagen, das ist ein Schmuckstück, ich finde das toll, ich finde das auch toll, wie das funktioniert, wie diese kleinen Zahnrädchen am Handgelenk die Uhr zeigen können. Und ich möchte aber nicht jetzt irgendwie so den klassischen alten Luxus verkörpern müssen, um mich jetzt irgendwie würdig zu zeigen, so eine Uhr kaufen zu können. Und gerade dieser moderne Luxus, wo es ja dann eher darum geht, Erlebnisse zu haben, irgendwie vielleicht auch Zeit zu haben und irgendwie das Leben zu genießen, den will man ja auch ansprechen. Und deswegen ist das für Krono24 mega spannend, weil natürlich findet da auch der klassische Luxus statt und die Leute, die sagen, ich weiß eigentlich nicht, wohin mit meinem Geld und kaufe jetzt zur Yacht die passende Uhr. Aber am Ende ist man auch eine Plattform für junge Leute oder Leute, die diesen klassischen Luxus gar nicht so leben oder gut finden, die einfach gerne hochwertige Dinge haben. Wenn man ehrlich ist, das ist jetzt keine Luxusuhr, was du trägst, aber Apple sind auch hochwertige Premium-Tech-Produkte. Und jeder Kunde von Apple weiß eigentlich, also ich bin jetzt nicht wegen dem günstigen Preis bei diesem Produkt gelandet, sondern ich habe eine Leidenschaft, ich will, dass es gut funktioniert. Das hat auch was mit Luxus oder Premium zu tun. Und wenn man mal in so einen Apple Store reingeht, dann sieht man ja auch, das ist jetzt nicht irgendwie Ramschware. Das ist ein sehr modernes Erlebnis von sehr hochwertigen Produkten. Und auch dafür ist die Marke Krono24 eine Plattform, dass sich auch diese Menschen da wohlfühlen und gerne schöne Dinge kaufen. Und das sind so die beiden Varianten von Luxus. Einmal so der klassische und, wie wir es damals mal genannt haben, so der moderne Luxus.
Eine Frage, die ich da gerne anschließen würde. Ich muss mir ja anfangs Gedanken machen, was für eine Marke möchte ich sein. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich muss ja dann auch überlegen, wie möchte ich als Marke wahrgenommen werden, wenn wir eben von breite Masse bis Luxus uns das Spektrum angucken. Und wann, und das ist so ein It Depends Moment, über den wir jetzt gerade gleich sprechen, aber wann macht es denn überhaupt Sinn oder wann macht es gar keinen Sinn, sich für eine dieser Sachen zu entscheiden? Also wie finde ich da meinen Weg auf dem Spektrum oder ist das einfach was sich auch über Zeit verändern kann? Also wenn ich jetzt einmal sage, zum Beispiel als Krono24, ich bin Luxus oder Premium, komme ich davon nochmal weg? Entscheide ich das für immer? Wie muss ich denn da aufpassen, vielleicht auch, was ich mache?
Ja, ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall, das Schlimmste, was man eigentlich machen kann bei Marken, wenn man das so trendig sieht, dass man sagt, jedes Jahr haben wir einen anderen Fokus und eine Marke permanent zu verändern, das ist nicht im Sinn, weil eine Marke ist immer eine Botschaft an den Kunden und steht für etwas, dem man ja auch vertrauen möchte. Die stehen für Werte oder die stehen für eine gewisse Herangehensweise. Und das möchte ich als Kunde ja dann dort auch immer wieder bekommen. Das heißt, das zu oft zu wechseln oder eine Markenpositionierung zu ändern, das widerspricht total der Idee von einer Marke. Also das sollte man auf gar keinen Fall machen. Es gibt eigentlich immer so zwei, drei Punkte, wann man sich mit einer Positionierung, wenn man sie jetzt einmal entwickelt hat, beschäftigt und sie dann vielleicht nochmal verändert. Das ist einmal, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ich mit den Umsätzen, den Ergebnissen, wenn ich nicht zufrieden bin, wenn ich sage, unser Geschäft, unsere Verkaufszahlen sind nicht da, wo wir sie haben wollen und es liegt in irgendeiner Form daran, dass wir vielleicht die falschen Botschaften, die falsche Ausrichtung haben, das heißt, es stimmt irgendwas nicht. Also wenn man sich verändern will und das die Idee hinter dem Produkt damit auch mitverändert, dann kann man sich auch mit Marke beschäftigen. Das ist so ein wichtiger Grund. Ein zweiter ist, wenn sich was an der Vermarktung ändert, also wenn ich sage, ich will neue Kunden ansprechen, es gibt vielleicht eine gewisse Kundengruppe, die erreiche ich gerade noch nicht. Am Anfang ist es immer sehr einfach, wenn ein Startup entsteht, dann gibt es immer so die Kernzielgruppe und die muss man eigentlich nur informieren. Die müssen eigentlich nur wissen, dass es dieses Produkt gibt und die haben ja diesen Bedarf und dann entsteht da auch ein Umsatz. Und dann machen viele Startups Performance-Marketing, um das zu beschleunigen und dann entsteht ein sehr steiles Wachstum. Aber irgendwann merkt man, wir stoßen an so eine Grenze. Es gibt jetzt, wir haben jetzt so die leicht zu erreichenden Kunden und Zielgruppen alle erreicht. Aber gewisse Menschen, für die reicht das nicht. Die kaufen unser Produkt noch nicht, weil denen vielleicht irgendwie noch eine Botschaft oder irgendwie die Überzeugung fehlt. Und das kann man halt schon mit Marke machen, dass man, wenn man gelernt hat, und da komme ich gleich nochmal drauf, wie man eine Marke entwickelt, wie man als Marke Kunden gewinnen kann und überzeugen kann, dann mit dem Investment darin, die Marke aufzubauen, auch Kunden und Zielgruppen zu erreichen, die nicht durch klassisches Performance-Marketing einfach erreicht werden und kaufen. Ein dritter Grund, warum man sich grundsätzlich mit der Marke beschäftigen kann, das hatten wir am Anfang schon mal, wenn es irgendwelche Anforderungen gibt, wenn irgendwie rechtlich was nicht passt und dann muss man natürlich auch nochmal über einen Namen oder irgendwie vielleicht auch eine Ausrichtung nachdenken. Und was dann bei der Umsetzung wichtig ist, sind eigentlich immer drei Dinge. Und das ist auch der Prozess, den Tim eben schon beschrieben hat, wie es Krono24 gemacht hat. Man muss einmal verstehen, was ist das, was wir unseren Kunden eigentlich bieten? Warum werden wir gekauft? Was sind Kauftreiber? Was sind Gründe, warum man sich für uns entscheidet? Da fängt eigentlich alles an. Das klingt jetzt auch sehr banal. Natürlich muss die Marke auf etwas positioniert sein, was für die Kunden attraktiv ist. Der zweite Punkt ist, wir müssen uns von unseren Wettbewerbern abgrenzen. Wir müssen eine Positionierung finden und eine Ausrichtung, wo wir einfach besser sind als andere. Wenn wir am Ende nicht in irgendeiner Form eine Spitzenleistung, nennt man das auch, also eine Ausrichtung haben, mit der wir besser sind als der Wettbewerb, warum soll es uns dann geben? Dann haben wir keine Daseinsberechtigung. Man muss in irgendwas der Beste sein. Man muss in irgendwas die Nummer eins sein. Da gibt es so ein paar Beispiele. Wenn ich dir jetzt erzähle, was der höchste Berg der Erde ist, den Mount Everest, den kennst du wahrscheinlich. Aber wenn ich dich fragen würde, was ist der dritthöchste Berg der Erde? Würdest du ihn kennen?
Wird knapp. Also ich weiß, dass genug 8000 im Himalaya sind, weil ich da irgendwann schon mal war, aber nicht auf 8000. Dementsprechend, ich kann es dir nicht sagen.
Und du kennst ihn wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich es dir jetzt sage. Kangchenjunga. Hat man noch nie gehört. Das ist der dritthöchste Berg der Erde. Keiner kennt ihn, weil uns interessiert immer nur, ich weiß nicht, wo er jetzt genau im Himalaya liegt, aber es gibt viele Beispiele.
Aber im Himalaya dann nicht viele. Das kann man schon mal sagen.
Du kennst auch den ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong, aber den dritten kennst du nicht. Wir kennen immer nur die Nummer eins. Und das gilt für Marken halt auch. Du musst in irgendetwas besser sein als alle anderen, ansonsten spielst du keine Rolle. Wenn ich dir jetzt sage, ich kenne das zweitbeste italienische Restaurant hier in München, da hast du auch nur eine Frage im Kopf und sagst, was ist denn das Beste?
Genau.
Und das gilt für Marken halt auch. In der Entwicklung muss man etwas finden, wo man besser ist als andere. Und der dritte Aspekt ist neben, es muss attraktiv für unsere Kunden sein, wir müssen besser als andere sein, wir müssen es glaubwürdig vertreten können. Im Fall von Chrono24, es muss was sein, wo wir sagen, hey, da stehen wir auch für. Und wenn wir sagen, bei uns musst du auf eine Uhr nicht 8 Jahre warten oder bei uns stehst du nicht vorm Juwelier an so einer Tür, muss klingeln, um reingelassen zu werden, sondern das hier hat eine Nähe und eine Erreichbarkeit für alle, dann ist Chrono24 eine Plattform, die das auch extrem gut vertreten kann.
Tim, Philipp hat es vorhin kurz angesprochen, dass es auch irgendwie mal debattiert wurde, kann man dann vielleicht irgendwie doch noch mit der Marke auch sowas wie Schmuck oder Ähnliches machen? Will man da vielleicht irgendwie mit reinrutschen? Was sind deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile, die sich über Jahre dann erst irgendwie zeigen, wenn man mal einen Schritt vorwärts gemacht hat, wenn man einen Markennamen hat, der eine sehr klare Positionierung mit sich bringt, die man nicht einfach so umwerfen kann?
Ja, er schränkt dich halt ein, aber er hilft dir natürlich, dich auch schärfer zu positionieren. Also bei uns war das, wir haben das vor 6, 7 Jahren mal diskutiert, ob wir auch ein weiteres Segment, also in unserem Fall das Segment Schmuck mit dazu nehmen. Und da haben wir uns dann eben auch bewusst entschieden, das über eine zweite Marke zu machen. Man muss aber auch sagen, es hat nicht funktioniert. Da gibt es sicherlich vielfältige Gründe. Vielleicht hätte es sogar besser funktioniert, wenn man es unter der Marke Chrono24 gemacht hätte. Wir haben es über eine separate Marke gemacht, um so eine Art Markenfamilie zu kreieren und haben das Projekt irgendwann noch wieder eingestellt. Es ist oft so, dass es am Anfang natürlich schneller geht, wenn man eine etwas einfachere, klar definierende, deskriptive Marke hat. Haben wir ganz am Anfang kurz drüber gesprochen. Langfristig, denke ich, ist es immer besser, wenn man eine Marke hat, die weniger deskriptiv ist, weil man sie einfach viel besser aufladen kann.
Ich habe nur drüber nachgedacht, weil ich meine, ihr seid ein Startup, ihr müsst wachsen, ihr überlegt euch natürlich, was sind verschiedene Wachstumskanäle und dann merkt man so, ah shit, wir haben eigentlich schon eine Marke von 0 auf 1 gebracht und vielleicht sogar sind schon auf dem Weg, die von 1 auf X zu bringen und wir können darauf nicht aufsetzen, wenn wir das Gefühl haben, dass zum Beispiel eine neue Produktkategorie relevant wäre und gleichzeitig seid ihr dadurch halt noch viel mehr bei euren Kunden für eben Uhren im Kopf geblieben. Ne? Also es ist ja auch irgendwie so, auch der Kunde, der euch schon gut kennt, verliert ja irgendwie die Positionierung nicht und merkt, ach krass, ich weiß weiterhin, wofür Chrono steht und muss jetzt nicht überlegen, ob das noch das ist, wofür ich mal dahin gegangen bin. Ist aber trotzdem natürlich dieser Fluch und Segen zugleich, den man irgendwie, wo man sich wahrscheinlich in Anführungszeichen nicht richtig entscheiden kann, weil man immer irgendwie die andere Seite sieht, wo das Gras grüner aussieht.
Ja, wobei das, denke ich, jetzt nicht die größten Sorgen des Unternehmens sind. Das ist ein Markt, der weltweit 60 Milliarden Euro groß ist und insbesondere im Gebrauchtuhrenmarkt sehr schön wächst. Auch im Neuuhrenmarkt, im Handelsvolumen wächst, nicht mehr ganz so rasant, wie es über viele Jahre jetzt war. Und das ist schon groß.
Ja, Keine Frage, aber ihr habt ja drüber nachgedacht. Also es ist ja jetzt nicht, weißt du, diese Diskussion gab es ja. Zu einer Zeit, wo ihr noch wachsen müsst.
Wir wollen ja immer noch wachsen, also wie jedes Technologieunternehmen. Nur dass man hat ja sehr, sehr viele Stellschrauben, an denen man über Wachstum sprechen kann, über geografisches Wachstum. Unser größter Markt ist sowohl verkaufs- als auch kaufseitig USA, aber wo wir nach wie vor nicht so stark sind, wie wir gerne wären, ist China, auch in Asien, außerhalb von Japan. Gibt es noch ein paar spannende Märkte, also man hat sicherlich noch viele geografische Themen. Ich würde auch sagen, dass die ganze Wertschöpfungskette entlang des Kaufens und Verkaufens von Uhren, dass wir da noch deutlich mehr abdecken können und sicherlich in Zukunft auch werden. Also ich glaube auch, wenn man noch 10, 20 Jahre nach vorne denkt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Liste an Ideen, die man noch umsetzen möchte, immer noch sehr, sehr lang ist, vielleicht sogar ähnlich lang wie heute, weil das der Markt einfach sehr, sehr, sehr viel noch hergibt. Die Menschen, die auf Chrono 24 Uhren verkaufen, insbesondere die gewerblichen Händler, die können an so vielen Stellen noch Unterstützung benötigen. Die haben halt eine starke Leidenschaft dafür, Uhren zu kaufen und zu verkaufen, aber müssen sich auch mit vielen anderen Dingen rundherum noch beschäftigen. Da gibt es ganz, ganz viel, was Chrono 24 denen noch abnehmen kann. Bevor man da mal über andere Kategorien nachdenkt, ist es, glaube ich, noch eine sehr, sehr lange Reise. Und man kann das dann ja auch über eine Schwestermarke auch machen. Das muss ja nicht alles auch unter einer Marke stattfinden. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht günstig und nicht sinnvoll, das unter einer Marke zu machen. Aber da ist auf jeden Fall noch viel zu tun und viel Arbeit und kein Ende in Sicht aktuell.
Wir haben jetzt gerade globale Marke immer wieder gehabt. Und natürlich, ich glaube, wir sind uns alle einig, es macht Sinn, einen Namen zu nehmen, den man vielleicht universell erstmal in doch vielen Ländern verwenden kann. Aber ich würde gerne einmal fragen, Philipp, wann würdest du sagen, macht es vielleicht auch Sinn, das Spiel andersrum zu spielen und zu sagen, hey, ich habe vielleicht einen, also macht es jemals Sinn, länderspezifisch eine Marke zu denken oder zu sagen, hey, mein Heimatmarkt ist Deutschland, deswegen ist die Marke so und so? Oder ist das immer ein Problem oder wird immer ein Problem?
Ist eine spannende Frage, weil gerade in den Zeiten, wo sich jetzt so Kommunikation, unterschiedlichste Kanäle, alles ist irgendwie hyperlokalisiert und da hat man natürlich schnell so den Impuls zu sagen, hey, warum ist denn die Marke an sich das nicht auch? Und es gibt ja auch so Modelle, wo die Marke am Ende irgendwie nur noch ein Label ist auf vielleicht vertauschbare oder austauschbare Produkte. Bei Pizza gibt's das, dass man die dann unter unterschiedlichsten Marken geknüpft an irgendwelche Influencer verkaufen kann. Und das funktioniert auch, kreiert einen Hype. Meine Philosophie ist eine andere. Ich gehe mal so ran, dass ich so wenig Komplexität und so wenig verschiedene Marken wie möglich haben will. Man denkt oft bei einem neuen Produkt oder einem neuen Feature, hey, da muss sofort eine neue Marke drauf, ein neuer Name, ein neues Logo und dann hat das doch irgendwie, wirkt das noch wertiger. Zum einen bringt das viel Komplexität mit sich. Also wenn ich unterschiedliche Marken habe, die muss ich auch führen und dann muss ich in der Lage sein zu unterscheiden, wie unterscheiden sich denn die beiden Marken? Und wir reden jetzt nicht nur über Name und Logo. Also eine andere Marke heißt eine andere Ausrichtung, anderer Schwerpunkt. Der Name spielt am Ende gar nicht so eine große Rolle. Ob das Auto jetzt Porsche heißt oder Ferdinand, wäre jetzt egal. Das, wofür die Marke steht, das ist am Ende die Marke Porsche. Das ist das eine Marke. Und da kann man zu einem gewissen Grad so eine Marke auch dehnen und viel darunter machen. Also ich würde bei Lokalisierung und für unterschiedliche Märkte nie empfehlen, eine individuelle Marke zu machen, weil am Ende hat das Unternehmen einen Ansatz, eine Philosophie, wie Produkte entwickelt werden und wie man Kunden begeistert und gewinnt. Und das verkörpert sich in der Marke. Das in unterschiedlichen Ländern zu individualisieren, heißt ja, dass das Unternehmen am Ende in der Lage ist, 11 verschiedene Dinge für 11 verschiedene Länder zu machen. Man hat aber nicht unterschiedliche Produkte. Man will ja standardisieren und man hat einen Ansatz. Macht für mich niemals Sinn, es sei denn, hatten wir eben schon mal, es ist in irgendeiner Form rechtlich erforderlich. Das habe ich selbst schon erlebt. Wenn in einem Markt ein Name schon vergeben ist, dann muss man gegebenenfalls einen anderen entwickeln. Und manche Marken machen das dann, heißt in der Markenführung später aber ganz viel Komplexität. Also ich würde es nie empfehlen. Eigentlich sagt man immer so wenig Marken, also so wenig unterschiedliche Marken wie möglich. Außer es gibt gewisse Kategorien, wo sich die Zielgruppen so unterscheiden. Also jetzt zum Beispiel ein Skoda oder ein Seat unter der gleichen Marke zu verkaufen wie jetzt ein Audi oder ein Bugatti, das wäre schwierig. Da braucht VW unterschiedliche Marken, weil die Zielgruppen sich so sehr unterscheiden. Da macht das natürlich Sinn, für die unterschiedlichen Autokategorien mit ganz anderen Zielgruppen eine andere Marke zu haben. Ansonsten
oder Länder, wo gewisse Marken nicht ausgesprochen werden können. Da sollte man sich auch mit derselben Marke auftreten, aber unter Umständen mit einem anderen Namen. Also Beispiel China. Selbst die Uhrenmarken, was man sich ja kaum vorstellen kann, treten in China mit anderen Namen auf. Die haben schon, also auch Rolex tritt mit dem Rolex-Logo auf oder Audemars Piguet oder Patek Philippe. Aber die Marken sind teilweise nicht aussprechbar in den Ländern und deswegen haben die andere Namen. Dasselbe Logo, aber einen anderen Namen. Und das würde wahrscheinlich, also bis man einem Chinesen beigebracht hat, das R in Chrono auszusprechen, geht es wahrscheinlich ein relativ langer Weg. Also wir haben uns auch mit China schon mal ein bisschen beschäftigt, vor einigen Jahren mal, und hätten da auch dann den Weg gegangen, eine lokale Marke dann dort zu etablieren.
Und das ist dann aber immer der Aspekt, wenn die Marke halt nicht funktioniert. Also wenn sie natürlich nicht ausgesprochen werden kann oder wenn die solche Probleme hat, dann muss man es am Ende machen, weil dann hat man sonst ein Problem. Es gibt auch Beispiele, wo dann gewisse Markennamen in einer Sprache plötzlich ein Schimpfwort bedeuten oder es gibt eine Automarke, die heißt dann in einer gewissen Sprache fährt nicht. Das ist dann auch nicht so interessant und so erfolgsversprechend für ein Auto. Deswegen, dann muss man es schon machen, wenn es einfach Marktgegebenheiten gibt, wo man sagt, wir sind mit unserer existierenden Marke da nicht erfolgreich.
Ich glaube, das einzige Beispiel, was mir einfällt, die das versuchen, wirklich gerade, also gut, das ist nicht das einzige Beispiel, aber ein Beispiel, das mir einfällt, die versuchen oder sich gezwungen fühlen, mehrere Marken aktuell wirklich dauerhaft zu bespielen, ist dann sowas wie so ein Just Eat Takeaway, die dann irgendwie noch Lieferando in Deutschland haben, die das dann versuchen, über zumindest mal selbe Farbe und selbes Logo zu bespielen, aber weil Lieferando zum Beispiel so krass in Deutschland aufgeladen war, dass sie gesagt haben, hey, wir haben da so viel Geld für ausgegeben, es macht gerade keinen Sinn, irgendwie das auf Just Eat zu wechseln oder ähnliches. Das ist nur eins von vielen Beispielen natürlich, aber wo man schon merkt, da geht so viel Geld dann in verschiedene Marken, dass sie sich auch selber teilweise gar nicht entscheiden können, wenn sie in der Champions League sponsoren, was wo dann im Fernsehen, also wie kriege ich es hin, dass dann alle irgendwie davon, also das ist dann die Komplexität, die entsteht, wenn du mehrere Marken für verschiedene Länder, obwohl du länderübergreifendes Marketing machst.
Ich kann mir gut vorstellen, dass auch solche Marken, wenn man mal 5 oder 10 Jahre nach vorne spult, irgendwann global mit einer Marke auftreten. Solange die natürlich noch in einer Wettbewerbssituation sind in einzelnen Ländern, da trauen sie sich vielleicht einen Schritt nicht, aber wenn sie den Markt einmal sicher eingenommen haben, halte ich schon für relativ wahrscheinlich, dass es irgendwann doch mal vereinheitlicht wird.
Und das ist ein gutes Beispiel. Die unterschiedlichen Marken sind ja nicht aus einer Strategie heraus entstanden, sondern das ist dann über Übernahmen und man sagt, okay, jetzt gehören die noch dazu und wir haben jetzt da schon eine Marke, die unglaublich erfolgreich ist und will man die jetzt nur, um es vereinheitlicht zu haben, bei vielleicht sogar getrennten Märkten verändern, das ist dann schon großer Aufwand. Die Diskussion hatten wir bei Flix auch oft. Flix hat ja vor einigen Jahren Greyhound übernommen in den USA. Und da war auch die große Frage, sollte man jetzt Greyhound umbranden in Flix, weil man ja ansonsten mit Flix eine Marke weltweit hat, abgesehen von der Türkei, da gab es noch Kamelkotsch als Marktführer. Aber da haben wir uns damals auch entschieden und gesagt, Greyhound ist so eine etablierte Marke im amerikanischen Markt, die wird man jetzt nicht einfach zu Flixbus umbranden, nur um das einheitlich zu haben. Die Marke gibt es seit 150 Jahren und die hat einen Wert und ist eine Ikone im Land. Und in dem Fall erlaubt man sich dann die Komplexität, unterschiedliche Marken zu haben.
Und die Marke soll ja auch in zwei Richtungen wirken, also zum Kunden hin, aber auch nach innen. Und wenn du jetzt Unternehmen kaufst und die gleich rebrandest, dann nimmst du auch einen sehr, sehr wichtigen Anker für die ganzen Mitarbeitenden weg. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass es ja auch eine Legacy ist und eine Historie, die das Unternehmen hat, was für die Mitarbeiter einfach sehr, sehr wichtig ist. Deswegen ist es oft auch sinnvoll, da sich Zeit zu nehmen und diesen Schritt irgendwann dann zu machen, wenn man glaubt, man hat die Mitarbeiter auch anders gebunden, man hat die Kunden anders gebunden, man ist nicht mehr in so einer harten Wettbewerbssituation, dann wird man irgendwann sicherlich schon mal über Kostensynergien und Marketing-Synergien sprechen und dann spielt es, glaube ich, schon, gibt es, glaube ich, viele Argumente dafür, global einheitlich aufzutreten. Ich war bei uns immer sehr happy, dass wir von Anfang an eine globale Markenstrategie gefahren haben und auch global die Markenrechte und die Domains besessen haben. Und das wirklich einheitlich machen können. Das, allein die ganzen Sprachen waren schon so viel Aufwand immer. Also ich wäre mal froh, dass wir das Problem nicht auch noch hatten.
Man darf auch nicht unterschätzen, wie emotional Mitarbeitende mit der eigenen Marke sind. Also da einfach zu sagen, wir rebranden jetzt das Unternehmen und ihr seid jetzt jemand anders, das macht ganz viel mit den Menschen. Das hat was mit Kultur und Identität zu tun. Deswegen sind diese Prozesse auch oft, die werden dann oft so verheiratet, dass man sagt, wir übernehmen dann das Design von der einen Marke, den Namen von der anderen und verheiraten das miteinander, damit sich auch beide Belegschaften wiederfinden. Sonst fühlt sich das sehr an, wie wir wurden übernommen und unsere Geschichte ist jetzt auf einmal nichts mehr wert.
Tim, was würdest du aus eigener Erfahrung sagen, wie viel ist, also wir haben vorhin drüber gesprochen, wie kriegt man es erstmal intern hin, dass die Marke nach innen das kommuniziert, womit oder überträgt, was man auch haben möchte, dass alle dann irgendwie anfangen zu verstehen, dafür stehen wir, wenn man größer wird. Wenn wir uns mal die externe Sicht angucken, was würdest du sagen, wie ist so, das Produkt muss ein Werteversprechen erfüllen, um das Markenerlebnis überhaupt beim Kunden anzubringen, versus das sind ist unser Marketing-Sprech, den wir vielleicht in Performance-Marketing verwenden, versus das sind Brand-Kampagnen, wo ja dann irgendwie mit der Zeit irgendwie verschiedene Dimensionen dazukommen. Aber was hat den stärksten Einfluss auf die Wahrnehmung der Marke beim Endkunden? und wie was ist dann eher ergänzend, um das weiter zu schärfen, um wirklich so dann auch in den Köpfen zu bleiben oder den Endkunden vielleicht auch zu befähigen, die Marke so weiterzutragen?
Also das ist wirklich die intensivste Erfahrung, die du mit der Marke hast, das ist das eigene Erleben. Ja, wir haben ja von dem Moment of Truth gesprochen, also du hörst von der Marke, du siehst eine Marke und dann irgendwann benutzt du sie und dann ist der Moment of Truth. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass dann auch da die Versprechen eingehalten werden. Und wenn das dann funktioniert und das alles kohärent ist, dann hat man auch eine gute Chance, dass es weitererzählt wird und man virale Effekte lostritt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, und da sollte auch meines Erachtens nach bei allen Unternehmen immer als allererstes die Energie reingesteckt werden, dass das, was man verspricht, gehalten wird. Also man sollte erst dafür sorgen, dass das Produkt das leisten kann, was man verspricht. Andersrum ist es wirklich schwierig und auch gefährlich. So ein bisschen so, ja, gibt ja auch einige, die viel kommunizieren, also fake it until you make it. Das ist schon gefährlich. Ja. Da, aber würde mich auch mal deine Sicht interessieren, Philipp, wie du drauf guckst.
Ich sehe es ganz genauso, weil die Fehlinterpretation ist ja oft, dass Leute denken, Brand und Markenaufbau, Marke aufladen, hast du eben auch gesagt, das hat was mit großen Kampagnen zu tun. Da produziert man irgendwelche aufwendigen Spots und erzählt ganz emotionale Geschichten und dann gibt man richtig viel Geld aus, um das allen zu zeigen und allen zu erzählen und dann bin ich doch eine starke Marke. Bin ich überhaupt kein Fan von. Das macht Sinn, wenn man sagt, wir wollen das beschleunigen. Es geht uns vielleicht nicht schnell genug. Dieses organische Wachstum, wo Kunden uns erleben, das dauert ja seine Zeit und wir wollen das jetzt ganz extrem beschleunigen. Dann kann man solche Markenkampagnen machen und dann wirken die natürlich auch und beschleunigen das. Am Ende ist das Markenerlebnis, hängt null davon ab, was die Kommunikation oder auch da der Eindruck der Marke, was die Kommunikation erzählt, sondern ich muss das Produkt erleben. Und Chrono24 kann den emotionalsten Spot zeigen. Wenn ich am Ende nicht ein tolles Erlebnis habe, wenn ich diese Uhr kaufe und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast oder wenn du irgendwann mal eine Uhr darüber kaufst und da klingelt es bei dir an der Tür und da drückt dir jemand das Paket in die Hand und dann packst du dieses Sehnsuchtsobjekt, weil eine Uhr kauft man ja nicht aus dem Affekt heraus. Die wenigsten Leute kaufen innerhalb von einer Woche, sondern es ist ein ganz langer Prozess, wo die Leute immer wieder die Webseite gehen, sich das anschauen, vielleicht mal im Schaufenster vorbeigehen und über Wochen, Monate, vielleicht, also bei mir waren es manchmal Jahre, entsteht so eine Idee, ich möchte jetzt diese Uhr kaufen und dann macht man das irgendwann und dann ist es ein absolutes Highlight. Kann leider auch ein bisschen süchtig machen, wenn man mal eine Uhr gekauft hat, dann hat man schnell die Idee, welche einem denn vielleicht noch irgendwie fehlt oder welche man noch haben möchte. Aber dieses Kundenerlebnis, das ist das, was am Ende die Marke ausmacht und ich glaube, das ist in den meisten Situationen. Im besten Fall ist die Kampagne dann die Kommunikation, die dazu passt. Hat Zalando zum Beispiel sehr gut gemacht. Dieses, wenn der Postbote klingelt und schreit vor Glück, weil das Paket kommt. Es war aber nicht nur eine Geschichte, sondern am Ende freuen sich die Leute ja wirklich, wenn es ankommt, genauso wie bei Chrono24. Und dann macht das schon auch Sinn.
Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. So, ich muss mir als Marke ja dann überlegen, wie ich kommuniziere. Und dann gibt es irgendwie so ein Truth Roots, die sehr provokant zum Beispiel entscheiden zu kommunizieren. Dann gibt es andere, die einfach trotzdem Bold Statements über sich als Marke machen, sagen, wir sind die Besten in XY. Wie definiere ich denn eigentlich meine Sprache? Also fange ich da bei mir selber an, so wie wir vorhin drüber gesprochen haben, wer sind wir intern? Überlege ich, was glaube ich will der Kunde haben und was spricht den Kunden an? Sage ich, ich kann für verschiedene Zielgruppen oder verschiedene Marketing-Slogans eigentlich mich an allem davon bedienen und kann mal das machen, muss ich da stringent sein? Weil es ist ja schon eine große Frage, wie kommuniziere ich dann eigentlich meine Marketing-Slogans als Marke?
Ja, das ist eine gute Frage. Da könnte man jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen und eine Stunde nur drüber reden, wie da Sprache entsteht. Und auch da gibt es wieder eigene Agenturen und Dienstleister, die mit einem eine Sprache entwickeln. Ich glaube, das Wichtige ist am Anfang immer zu wissen, wofür man steht und was man sein will. Und daraus entsteht dann auch so eine gewisse Sprache oder eine gewisse Art zu kommunizieren. Bei True Foods, klar, wir sind gerade in so einer Hype-Gesellschaft und da entstehen dann Trends und dann kann man sich auf aktuelle Entwicklungen irgendwie draufsetzen, damit einen Aufreger generieren, mal einen positiven, mal einen negativen, aber man kriegt immer Reichweite. Das funktioniert. Zu manchen Marken passt das auch, gerade wenn man in so eine Branche rein will, wo sich schon ganz viele Wettbewerber tummeln. Da mit so einer, sage ich mal, langweiligen Botschaft, wir sind übrigens irgendwie 3% gesünder oder vielleicht irgendwie 8% leckerer, wird man da nichts erreichen. Das heißt, in so einer Kategorie, wo True Foods ist, macht das bestimmt Sinn, mit solchen Aufregerthemen einfach mal richtig, Reichweite zu generieren. Für die meisten Marken ist es aber, also wenn jetzt jede Marke, jedes Produkt diese Strategie fahren würde, hätten wir nur noch Aufregerthemen, das funktioniert am Ende nicht. Am Ende ist immer die Frage, wofür will ich stehen? Was sind auch die Inhalte, die ich mir meinen Kunden erzählen will oder die meine Kunden schätzen an meiner Marke und das zum Thema zu machen. Wie dann die Kommunikation, die Sprache aussieht, das ist dann eine Frage auch von Marketing. Das kann in Kampagnen sich auch mal unterscheiden. Natürlich ist man entweder eher mutig und vielleicht so ein bisschen marktschreierischer oder man ist eher so ein bisschen defensiver und zurückhaltender. Das hat schon was dann auch mit der Marke zu tun und so der Tonalität, die man sich gibt. Aber solche Aufregerthemen als Teil der Markenstrategie funktionieren in den seltensten Fällen.
Was bei uns schon eine riesen Herausforderung war, dass wir nach außen hin halt mit 11, 12 verschiedenen Sprachen kommuniziert haben. Und das ist wirklich eine enorme Herausforderung, da dann auch eine Stringenz von der Tonalität hinzubekommen. Also unsere erste große Herausforderung war mal, fehlerfrei zu sein. Weil wir konnten das ja teilweise gar nicht sehen, was unsere Übersetzer und Agenturen dann geschrieben haben. Und Lange und Söhne sollte man nicht mit Long und Sons übersetzen. Lange und Söhne ist eine Uhrenmarke, eine sehr bekannte. In Englisch haben wir das noch gemerkt, ja. Aber in Chinesisch, Russisch ist es halt schwierig, ja. Und das waren erstmal ganz andere Herausforderungen, denen wir da gegenüberstanden. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir das gerade in den ersten 10 Jahren haben wir da sicherlich keine absolute Spitzenleistung hinterlassen. Aber natürlich mittlerweile ist das Unternehmen viel, viel größer. Große professionelle Marketingabteilung mit einem großen Localization-Team. Mittlerweile wird das alles, denke ich mal, deutlich besser gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, in Chinesisch, Japanisch kann ich es immer noch nicht beurteilen und muss einfach darauf vertrauen, was dann die einzelnen Native Speaker im Team oder die Agenturen liefern.
Philipp, wenn wir mal ganz kurz an den Punkt zurückgehen, dass wir vielleicht nicht Chrono24 sind, schon irgendwie 7, 8 Jahre dabei sind und jetzt irgendwie die teure Agentur bezahlen können, um irgendwie die ganzen internen Workshops zu machen, sondern vielleicht einen Tick früher ansetzen und sagen, hey, ich gründe vielleicht mit 2 Freunden und Freundinnen aus der Uni und muss trotzdem irgendwie für mich den Sweet Spot finden aus, wir müssen loslegen und wir müssen uns genug Gedanken über Marke machen. Was würdest du sagen, sind so die ersten Do's und Don'ts? Ich meine, manche Sachen hast du schon genannt, aber ich glaube, das nochmal zusammenzubringen und dann vielleicht nochmal so ein bisschen in so ein Framework reinzugehen, wo ich dann merke, okay, ich habe mir vielleicht doch genug Gedanken gemacht und nicht fatale Sachen ausgelassen, wäre, glaube ich, super hilfreich.
Ja. Kurz zu deiner Prämisse, dass es immer teuer sein muss. Muss es nicht unbedingt. Also ist es dann, wenn man sagt, jetzt will ich hier gleich die komplette Klaviatur und will jetzt irgendwie ein 100 Seiten Brandbook.
Das war nur, weil Tim gesagt hat, dass es wahrscheinlich nicht die günstigste war.
Richtig, es kann auch hochpreisig sein. Ich will nur sagen, sich damit zu beschäftigen, muss nicht unbedingt Geld kosten.
Ja, also kurz dazu. Teuer war auch zweimal nicht mit der richtigen Agentur zusammengearbeitet zu haben und am Ende Geld ausgegeben zu haben für etwas, das man am Ende nicht nutzen konnte. Also ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man ein Konzept wählt, wo man sich auch einigermaßen sicher sein kann, dass es dann funktioniert.
Was ich nur sagen will, man denkt immer, dass Brand und sich damit zu beschäftigen gleich sehr, sehr kostenintensiv sein muss. Es ist dann, wenn ich über große kreative Kampagnen, Umsetzung und irgendwie Marketingbudgets nachdenke, dann wird es schnell intensiv. Sich damit zu beschäftigen, und ich glaube, zu deiner Frage jetzt, dass die zwei Punkte sind einmal dieses, wir brauchen einen Namen, der funktioniert, wir brauchen die Domains dazu. Wir brauchen einen Namen, der auch in unseren Märkten verstanden wird, nicht falsch verstanden wird. Also das ist mal das Erste, womit man sich beschäftigt, dass man einfach einen Absender hat. Ich glaube, das machen die Gründer eh, weil ansonsten habe ich keinen Namen fürs Produkt. Und der zweite Schritt ist einfach, sich am Anfang einmal hinzusetzen und sich zu überlegen, was sind die Gründe, warum wir gekauft werden? Was sind diese Kauftreiber? Was ist das, was uns irgendwie attraktiv macht? Da muss ich jetzt noch gar nicht über Marke reden, einfach zu wissen, die Gründe, warum jemand unser Produkt kaufen sollte, sind folgende. Was ist das, was wir besser können als die Wettbewerber? Hatten wir eben schon. Und der dritte Aspekt, darf man auch nicht vergessen, können wir das glaubwürdig vertreten? Leisten wir das eigentlich? Weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich irgendwie ein Konstrukt ausdenkt und sagt, wir wollen das und das sein. Und wir sind aber überhaupt nicht mit unseren Prozessen oder mit unseren Features in der Lage, das beim Kunden auch erlebbar zu machen. Und die drei Punkte, die sollte sich auch ein junges Unternehmen überlegen. Warum kaufen Kunden mein Produkt? Wie differenziere ich mich von meinen Wettbewerbern, wenn ich denn welche habe? Oder Substituten, wenn es keine direkten Wettbewerber gibt? Und kann ich das Ganze glaubwürdig vertreten? Und wenn man das mal auf eine Seite schreibt, dann hat man, glaube ich, schon einen guten Startpunkt für eine erfolgreiche Kampagne.
Was für uns da schon echt super wichtig war, dann jemanden in der Familie zu haben, mit dem man da regelmäßig mal sprechen musste. Also für uns war es am Anfang gar nicht so sehr der Wunsch, eine Agentur zu haben, die ein Riesenprojekt mit einem macht. Aber ein, zweimal im Monat telefonieren zu können, das war bei uns schon echt super, super wichtig.
Also einfach auch zu sagen, hey, Marke bleibt Kernbestandteil und das kann ich nicht einfach mal machen und dann stehen lassen, sondern das muss ich immer mal wieder auch feedbacken, immer mal wieder drauf eingehen, immer, und das kann mal ein kurzer Gedanke sein und mal ein längerer.
Ja, vor allem Marke ist ja ein Longshot. Ja? Das ist ja etwas, was du nicht in 3 Monaten umsetzen kannst. Du kannst es vielleicht in 3 Monaten definieren und dir klar werden, was du sein willst oder was du bist. Aber die Umsetzung geht ja über Jahre. Und ein guter Gründer macht das sicherlich intuitiv am Anfang gar nicht falsch, weil er sich diese Fragen, die Philipp gerade genannt hat, sowieso stellen sollte. Aber wenn man da spürt, man ist noch nicht so richtig kohärent oder hat es noch nicht so richtig klar definiert, ist, glaube ich, sinnvoll, ganz am Anfang ruhig mal sich die Zeit zu nehmen, vielleicht auch mit externer Unterstützung. Und das muss nicht aufwendig sein. Aber eine Korrektur nach ein paar Jahren ist schon schwierig, weil man ja schon auch viele Jahre dann kommuniziert hat in eine falsche Richtung. Das glaube ich schon, dass das würde ich schon sagen. Also viele werden es intuitiv richtig machen, aber wenn man so spürt, so ganz sicher bin ich mir da noch nicht, dann würde ich, glaube ich, schon am Anfang schon mal ein paar Tage Zeit da reinstecken, ob mit oder externer Hilfe, ehe man da jetzt jahrelang versucht, ein Kundenversprechen in den Markt zu tragen, was man am Ende gar nicht halten kann oder irgendwann gar nicht mehr halten will.
Und eins vielleicht noch dazu, was ganz, ganz wichtig ist, das ist die Aufgabe von den Gründern. Das ist die Aufgabe vom CEO oder C-Level. Das kann operativ jemand anders machen. Wenn du sagst, wir haben schon jemanden im Marketing und wir haben jemanden, der kann da Strategie, dann kann das jemand anderes operativ umsetzen und treiben. Aber das ist die Aufgabe des Gründers oder des CEOs, das zu verantworten und auch davon überzeugt zu sein. Ich sage meinen Kunden immer, also wenn es im C-Level nicht eine Person gibt, die sagt, mir ist das wichtig und wir sehen das als Teil unseres Erfolges, uns damit zu beschäftigen und da auch gut unterwegs zu sein, da die richtige Ausrichtung zu haben. Das Ausarbeiten können nachher andere machen und das Umsetzen, das alles orchestrieren. Aber es muss im C-Level mindestens eine Person geben, die sagen, ich sehe das als wichtig an und ich treibe das und ich bleibe da auch dabei, dann kann man es lassen. Sonst ist die Aufgabe des Markenverantwortlichen die schlimmste, weil du rennst gegen Wände, du sprichst dann mit unterschiedlichen, ob es Produkt oder Marketing oder Sales ist und alle sagen, ja, ist eine spannende Idee, aber ich habe andere Ziele gerade. Wenn es nicht im C-Level gelebt wird, dann braucht man es tatsächlich eigentlich nicht machen.
Ich will mal eine konkrete Sache noch rauspicken, bevor wir so langsam zum Ende kommen und Tim fängt bewusst schon an zu schmunzeln. Und zwar will ich, also Kurzform, Cristiano Ronaldo hat irgendwann bei Chrono24 investiert. So, jetzt will ich aber gar nicht dieses Investment diskutieren und wie das zustande kommt. Ich glaube, wer das verstehen möchte, kann sich OMR anhören. Aber da wurde noch mal ein bisschen mehr darüber gesprochen. Ich will tatsächlich überlegen oder verstehen, welche Gespräche führt man intern, um sich dann zu überlegen, ist das aus Markenpositionierung ein relevanter Schritt? Und warum, was waren am Ende die Punkte, warum ihr gesagt habt, das machen wir? Weil ja klar ist, dass da nicht einfach nur ein bisschen Geld in die Firma fließt, sondern das hat ja weitere Implikationen. Und ich würde gerne verstehen, was sind die Punkte, über die ihr nachgedacht habt, um zu verstehen, ob das relevant ist.
Naja, bei uns war ja ein ganz großes Thema immer, dass wir natürlich viel Vertrauen auf die Plattform bringen wollten, also Vertrauen ausstrahlen wollten. Ne? Jeder, der schon mal die Plattform gekauft hat und dieses positive Erlebnis einmal hatte, der hat das Vertrauen und trägt das natürlich auch weiter. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die noch nicht gekauft haben. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man auch indirekt Vertrauen auf die Plattform bringen? Und da haben wir gesagt, das kann man natürlich sehr gut auch darüber darstellen, wenn man berühmte Menschen hat, die auch für ihre Uhrenleidenschaft stehen, die dort Gesellschafter sind. Und da haben wir dann überlegt, in was für Segmenten wollen wir suchen? Da haben wir dann Musik, da haben wir mit einigen Rappern Gespräche geführt, weil die natürlich auch für ihre Uhrenleidenschaft stehen, müssen aber auch sagen, dass wir da auch gewisse Konflikte zu unseren Werten gesehen haben mit einigen der Rappern.
Habt ihr da dann gleich global geguckt oder habt ihr da dann teilweise...
Ja, wir haben mit Jay-Z gesprochen.
Okay. Also sehr global, okay.
Sehr, sehr global, genau. Und eben haben dann noch überlegt, wo Sport war dann ein anderes großes Segment und da haben wir dann Formel 1, Fußball, und noch eine weitere Sportart, die ist noch nicht kommuniziert. Da haben wir dann nach relevanten, bekannten Persönlichkeiten, die auch wirklich international bekannt sind und aber auch für ihre Uhrenleidenschaft stehen. Ja. Im Tennis haben wir auch drüber nachgedacht, aber da sind natürlich die ganz großen Namen alle durch Sponsor-Deals mit den Uhrenmarken in der Regel schon gecovert. Also der Roger Federer ist da ja sehr eng an Rolex gebunden, über den haben wir natürlich auch diskutiert.
Ja.
Und haben uns dann am Ende für eine gewisse Anzahl an Personen, auf eine gewisse Anzahl an Personen geeinigt, die wir dann angesprochen haben. Und das hat dann auch bei allen eigentlich gut geklappt, weil die eben die Leidenschaft für Uhren hatten, kannten die uns auch und hatten dann auch Lust dabei zu sein.
Und da war der Gedanke dann, okay, wir können die dann auch zum Beispiel als Brand Ambassador positionieren oder mitkommunizieren, oder weil da sind die ja dann doch auch teilweise ein bisschen tricky, wenn es um Lizenzrechte oder so geht, oder?
Das sind doch keine Markenbotschafter.
Ja,
das muss man auch ganz klar sagen. Das wäre auch nochmal eine Preisliga gewesen, die nochmal eine intensive Diskussion auch erfordert hätte. Das sind Gesellschafter.
Ja. Das heißt, die haben investiert, du darfst ein Pressrelease vielleicht dazu machen, aber du darfst sonst nicht mit denen werben.
Genau. Und unsere Idee war, wenn die für das Produkt wirklich stehen und wenn die Plattform wirklich mögen, dann werden die auch von alleine kommunizieren. Und es gibt auch überhaupt keine Verträge mit den Leuten, außer natürlich der Gesellschaftsvertrag, den sie uns unterzeichnen mussten. Aber keiner dieser Personen, also auch Cristiano Ronaldo, hat überhaupt kein Commitment abgegeben, was er zu tun hat oder nicht zu tun hat. Da hätten wahrscheinlich viele auch gesagt, wir wollen mindestens irgendwie eine gewisse Anzahl an Instagram-Posts von dir haben. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben gesagt, hey, das ist ein cooles Thema, du interessierst dich für Uhren. Wir treiben den weltweit größten Marktplatz. Hast du Lust zu investieren? Ja, habe ich. Und als wir uns dann getroffen haben, war das ein sehr entspanntes, lockeres Gespräch. Und irgendwann fragte er, is there anything I can do for you? Do you guys use Insta? Und ich gesagt, sure. Do you want me to make a post? Und dann habe ich gesagt, sure. Und er hat eine Post gemacht. Und den mussten wir nicht bezahlen. Wir hätten ihn euch bezahlen wollen, weil wir wollten dann auch, hey, wenn du dran glaubst, dann schreib's. Und schreib das drüber. Und dann hat er ein Bild gemacht, oder sein Manager hat ein Bild gemacht von dem Meeting und hat das dann als Story gepostet. Das war schon cool. Ja.
Das ist einmal cool, weil natürlich, okay, es ist nicht bezahlt. Das andere ist, man muss sich ja dann trotzdem im Nachgang an, also ihr guckt euch ja trotzdem an, ihr seid eine Firma, ihr trackt ziemlich genau, was passiert. Was für einen Impact hat sowas am Ende?
Gar nicht so leicht zu messen. Was wir schon erwartet haben, also ich weiß noch, als dann mein PR-Mitarbeiter in mein Büro kam und meinte, Tim, dein Gesicht wird gerade von 600 Millionen Menschen oder von bis zu 600 Millionen Menschen gesehen. Das war die damalige Instagram-Reichweite von Cristiano Ronaldo. Und wir waren wirklich darauf vorbereitet, dass sich unser Traffic verdreifachen würde an dem Tag, an dem das kommuniziert wurde. Wir hatten auch nicht nur das Instagram-Post, wir hatten über 1000 Presseerwähnungen weltweit, davon 300 in Tier 1 Medien weltweit. Und das ist eben nicht passiert. Der Traffic ist nicht explodiert. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen gefragt, erst waren wir ein bisschen enttäuscht. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen überlegt, warum. Und ein Thema war sicherlich, dass die Geschichte mit der Meldung eigentlich auserzählt war. Cristiano Ronaldo investiert bei Chrono24, ist die Geschichte erstmal durch. Da muss man nicht auf die Plattform gehen, um die Geschichte noch zu vertiefen. Aber wo wir uns sehr, sehr sicher sind und das, was gar nicht so leicht messbar war, dass das unheimlich in die Marke eingezahlt hat. Dass Menschen, die vielleicht in der Situation waren, wo sie gesagt haben, soll ich jetzt kaufen, soll ich jetzt nicht kaufen, gemerkt haben, hey, da ist Chrono, das ist Cristiano Ronaldo Gesellschafter, das baut unheimlich viel Vertrauen auf und jetzt drücke ich den Buy-Button. Und wir haben schon gemerkt, dass in den Tagen danach, insbesondere natürlich in Ländern wie Portugal und Deutschland, in Deutschland war die Kommunikation am intensivsten, Portugal klar, Heimatland, sind die Anzahl der registrierten Nutzer extrem hochgegangen und da haben wir natürlich auch die Zahlen sehr genau erfasst. Aber wir glauben, dass der größte Wert nicht in dem sprunghaften Anstieg von registrierten Nutzern lag, sondern in dem Uplift der Markenwahrnehmung. Und es ist unglaublich, wie eng dieser Name immer noch mit dem Unternehmen verbunden wird. Also wie oft ich darauf angesprochen werde, wenn ich Menschen kennenlerne, die sagen, ach, das ist doch das Unternehmen, wo der Ronaldo dabei ist. Das ist schon unglaublich. Und ich glaube, der Wert ist schon enorm hoch. Aber nicht so leicht zu beziffern. Also das zu quantifizieren ist nicht einfach.
Ach, das was auf Talentseite gemacht? Dass es da nochmal irgendwie einen Aufschwung auf, hey, da wollen wir jetzt unbedingt arbeiten ist? Oder ist das dann
also
nicht der richtige Indikator?
Es hat einen unglaublichen Impact erstmal gegeben bei den bestehenden Mitarbeitern. Also wir hatten kurz danach Sommerfest nach diesem Treffen. Und ich glaube, ungelogen jeder, mit dem ich da gesprochen habe, und das waren sicherlich 40, 50 Personen, wirklich jeder, ist von extern drauf angesprochen worden. Und die waren alle so stolz, da irgendwie dazuzugehören. Ja, irgendwie einer sagte, ja, ich war heute beim Arzt und der Arzt hat mich darauf angesprochen. Als er in dem Datenfall gesehen hat, dass ich bei Chrono24 arbeite, hat mich der Arzt darauf angesprochen. Hey, das ist doch so ein Unternehmen, wo Cristiano Ronaldo ist. Also dieser Effekt war unglaublich stark. Die waren alle so stolz und auch zu Recht. Ja. Ist ja auch nicht eine Leistung, die jetzt irgendwie nur der Investor oder der Investor, der den Kontakt gelegt hat oder der Gründer, der das Gespräch geführt hat. Ist ja wirklich, alle dürfen ja auch stolz drauf sein, weil alle auch mit dazu beigetragen haben, dieses Produkt zu bauen, wo er am Ende rein investieren wollte. Und dieser Stolz, der war so intensiv und so unglaublich stark. Und ich glaube schon, dass sich das natürlich auch ganz stark dann auf andere potenzielle Mitarbeiter auch weitergetragen hat.
Philipp, einmal zu dir zurück mit einer Frage. Wissend, dass Cristiano Ronaldo kein Markenbotschafter für Chrono24 ist. Mhm. Aber wir heutzutage natürlich trotzdem bei vielen anderen Firmen erleben, dass entweder auf der einen Seite Markenbotschafter sehr stark gespielt werden oder teilweise sogar Firmen, hast du vorhin schon angesprochen, Pizzakartons mit Influencern quasi, gebrandet werden und sehr stark an einzelne Personen des öffentlichen Lebens gehängt werden. Wie blickst du da drauf? Generell eine Strategie, um eine Person herumzubauen oder mehrere Personen?
Gute Frage. Also jetzt müssen wir unterscheiden, wenn eine Person des Unternehmens zum Markenbotschafter wird, wie man es jetzt irgendwie Steve Jobs bei Apple kennt oder Mark Zuckerberg bei Facebook, das ist natürlich nochmal was anderes, weil da bindet man sich auch in irgendeiner Form an eine Person, aber diese Person verkörpert ja auch das Unternehmen. Davon profitieren Marken und Unternehmen ganz stark, weil das eine Problem, was Marken eigentlich immer haben, dass es im schlimmsten Fall unpersönlich ist, weil kein Gesicht dahinter steckt, und das haben mittlerweile viele Unternehmen verstanden, dass so ein Gesicht schon hilft. Birgt auch ein gewisses Risiko, hat man beim Zuckerberg gesehen, wenn ich vorm Kongress aussage und auf einmal ein bisschen roboterhaft wirke, dann geht das auch um die ganze Welt und die Leute diskutieren darüber, ob denn diese Person, die da etwas unmenschlich aufgetreten ist, meine Daten verantworten sollte.
Hast du denn jetzt das Beispiel genannt, wenn jemand plötzlich eine ganz enge Beziehung zum amerikanischen Präsidenten hat?
Auch gefährlich, wenn man dann plötzlich in der ersten oder zweiten Reihe steht und einem das danach gesagt wird. Also, dass eine Marke und ein Unternehmen eine Figur, einen quasi internen Markenbotschafter hat, der für das Unternehmen steht. Und das ist natürlich das, was Tim mit seinem Auftritt und mit dem Termin bei bei Cristiano Ronaldo auch in Teilen dann war. Davon kann eine Marke und ein Unternehmen nur profitieren, weil es am Ende mehr Sichtbarkeit und dem Ganzen mehr Persönlichkeit gibt. Und dann weiß ich, hey, das ist der Mensch dahinter, das ist oder einer von denen. Und das ist so die Haltung, die die Person auch hat. Also das ist für Marken ganz toll. Sich so einen externen Markenbotschafter zu leisten, der vielleicht auch nur 2-3 Jahre für eine Marke steht und danach dann weiterspringt und dann für eine andere Marke Markenbotschafter macht, finde ich ganz, ganz schwierig. Würde ich niemals machen, weil du kaufst dir am Ende eine gewisse Nähe zu einer Person und du kaufst dir diese Bekanntheit der Person. Das kann man schon machen. Das hilft natürlich schnell dabei, Reichweite und Aufmerksamkeit zu kriegen, weil wenn eine bekannte Person für deine Marke spricht, dann generiert das so einen gewissen Buzz. Aber in dem Moment, wo die Person nicht mehr Markenbotschafter von dir ist, verpufft das. Und vielleicht hast du Millionen ausgegeben. Und wenn der Markenbotschafter weg ist, ist auch dieser ganze Effekt weg. Nach 8 Jahren wird sich niemand daran erinnern, ach, das war ja früher mal die Person, die da Markenbotschafter war. Deswegen würde ich das nur dann machen, wenn es einen inhaltlichen Bezug gibt. Zum Beispiel jetzt Cristiano Ronaldo, er ist kein offizieller Markenbotschafter, aber weil der selber so eine Leidenschaft für Uhren hat, glaubt man ihm das auch. Und das bleibt bei den Leuten dann anders hängen. Wenn er jetzt einfach nur einen bezahlten Post machen würde und sagen würde, Leute, kauft eure Uhren da und da, dann gibt ihr das einmal ganz, ganz viel Reichweite, aber danach ist der Effekt weg. Wenn es aber einen inhaltlichen Bezug gibt und die Leute sagen, hey, das ist der Grund, warum ich da investiert habe. Ich bin selber ein großer Fan von Uhren und das sagt mir dann als Kunde, Mensch, wenn der Cristiano da investiert, dann kann ich da auch kaufen, dann ist das ein anständiges Unternehmen. Da macht das sehr, sehr viel Sinn.
Tim, wenn du zusammenfassend einmal sagen müsstest, was eine wirklich werthaltige, langfristig bestehende Marke ausmacht und damit quasi so ein bisschen auch unseren Podcast mal so abrunden müsstest, was würdest du Gründern sagen, die vielleicht noch vor dieser Aufgabe stehen, so eine langfristige Marke zu bauen, langfristig erfolgreiche Marke zu bauen?
Alles wirklich kohärent zusammenpasst. Die Persönlichkeit des Gründers, das Produkt, die Kommunikation, wenn das wirklich alles auf dieselben Werte einzahlt und das über viele, viele Jahre gemacht wird, ich glaube, dann kreiert man damit einen Wert, der unglaublich groß ist, und obwohl er gar nicht so leicht messbar ist. Und das macht auch ein Stück weit unangreifbar. Wenn dann plötzlich jemand anders kommt, der dann das gleiche Produkt hat, gleiche Idee, gleiche Kommunikation, vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Aber wenn das so in den Köpfen drin ist, ich glaube, da baut man schon auch eine stabile Mauer nochmal um sich herum auf. Aber wichtig ist wirklich, dass es lange gemacht wird und deswegen auch am Anfang schon einmal richtig drüber nachdenken, damit man es auch lange durchhalten kann. Und es muss halt sehr kohärent sein, die ganzen Versprechen, die man da liefert.
Philipp, wenn ich dich jetzt frage, was so für mich aus dieser Episode Quick Takeaways für Do's und Don'ts sind, wenn ich über Marke nachdenke. Tendenziell stehe ich noch ein bisschen, also bin ich nicht so etabliert wie ein Chrono24, sondern entweder stehe ich davor, eine Marke aufzubauen oder bin gerade in den ersten 1 bis 3 Jahren vielleicht. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Do's und Don'ts, die ich mir jetzt merken sollte, wo ich entweder direkt ins Team zurückgehe, sage, darüber müssen wir jetzt sprechen, oder die ich auch einfach so generell einmal so als Leitmotive mitnehme, um vielleicht auch einfach Marke, ich sag mal, richtig zu machen und nicht zu versauen.
Ja, guter Punkt. Fangen wir mal mit einem Don't an. Marke nicht als was verstehen, was Marketing, Kommunikation und Logo ist. Also wenn man so draufblickt und sagt, Marke, das ist doch was in Marketing gemacht wird und da kümmert man sich um Designs, bunte Bilder und Kommunikation, dann wird es auch immer nur das sein. Dann ist es nur Marketing und Kampagne. Sondern, und das wäre das Du, es als Verantwortung der Gründer, des CEOs zu sehen, dass ich damit, wie es Tim gerade gesagt hat, in der Lage bin, etwas aufzubauen, was einen langen Bestand hat, und es als ein System zu sehen, mit dem ich auch mein Unternehmen führe. Das heißt, über die Marke und über das, was da drin steckt, organisiere ich das ganze Unternehmen und kann damit das Produkt in die richtige Entwicklung bringen oder in die richtige Richtung bringen, das Marketing, den Kundenservice. Also wenn ich Marke als das sehe, was es eigentlich ist, der Kern von dem, wofür das Unternehmen steht. Und wenn ich das als C-Level nicht selber verantworte, wer führt denn dann das Unternehmen? Also das wäre für mich ein absolutes Du. Klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber ist tatsächlich Chefsache. Das heißt nicht, dass operativ nicht andere mitarbeiten, aber das sollte in der Verantwortung der Gründer selbst liegen, sich da sicher zu sein, wofür stehen wir denn, was ist das, was uns auszeichnet. Und das hatten wir eben schon, das sollte auch einer der ersten Schritte sein. Denn sonst, wenn ich mich nicht damit beschäftige, wofür meine Marke steht, dann machen es andere. Entweder andere im Unternehmen, die es vielleicht einfach aus einem kurzfristigen Gedanken machen, oder andere im Markt. Und so eine gewisse Kontrolle sollte man über die eigene Marke schon haben.
Das ist wahrscheinlich ein gutes Schlusswort, mit dem man die ganzen Gründer und Gründerinnen da draußen entlassen kann, wo man drüber nachdenken muss, so wo stehen wir eigentlich gerade in diesem Prozess? Also machen wir das selber? Ist das Chefsache? Ist das noch nicht? Ich verlinke natürlich sowohl Tims LinkedIn-Profil als auch Chrono24, wenn man sich mal anschauen möchte, wie da die Kommunikation und Marke eigentlich gedacht wurde über die letzten Jahre und sich dann auch etabliert hat. Ich glaube, da kann man zumindest mal sehen, wo man rauskommt, wenn man das stringent weitermacht, weil ich sehe ja jetzt nicht mehr, wie die erste Webseite war zum Beispiel. Und ich verlinke Philipps LinkedIn-Profil, wenn man das Gefühl hat, so hey, vielleicht muss ich doch nochmal mit jemandem drüber reden, der das etwas professioneller gemacht hat und macht und mir da auch weiterhelfen kann. Und sag ein großes Dankeschön an euch beiden. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht nicht die letzte Episode, die wir machen, wer weiß. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal weitere Themen oder Subthemen auch beim Thema Marke finden. Und deswegen von meiner Seite einfach nur ein großes Dankeschön an euch beiden.
Vielen Dank, Volker. Danke dir, hat Spaß gemacht.